Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Deutscher Fußballmeister, deutscher Fußballmeister, deutscher Fußballmeister, FCB. Ihr hört es schon, weil es so furchtbar unsynchron ist. Da ist der Basti und ich im Studio euch begrüßen und der Felix daheim im schönen Ulm.
Hey, du hättest sagen müssen, dass es ein abgesprochenes Kanon war.
Ja. Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen zur Folge 116 der Erfolgsfans am 12. Mai 2016. Wir sind Meister. Forever. Yeah. Viermal in a row.
Epic. Und endlich.
Endlich. Also ich habe wirklich auch drauf gewartet. Ey. Was habt ihr gefühlt, als ihr Meister geworden seid in dem Moment? Die falsche Frage.
Ich kann die Gefühle jetzt schwer ausdrücken.
Das kann man nicht in Worte fassen.
Diese da gibt es dann, ich hätte jetzt fast gesagt, es gibt gleich ein bisschen Hass, weil, wisst ihr, was ich gefühlt habe?
Nichts.
Ich habe nichts gefühlt.
Doch, ich fand es schon cool.
Klar.
Viermal in Folge.
Klar, man freut sich. Klar, man ist Meister. Aber typischer Volksfans muss ich einfach zugeben, man hat sich halt schon so dran gewöhnt, Meister zu werden. Und es war einem die ganze Zeit einfach seit dem Dortmund-Spiel zumindest klar, dass man Meister wird, dass ich in dem Moment eigentlich nichts gefühlt habe, außer halt so eine, ja, geschafft, Genugtuung.
Ja, war bei mir ähnlich. Also seit ein paar Wochen ist die Luft eigentlich schon raus. Die Ergebnisse und die Spiele in der Bundesliga waren jetzt nicht mehr spannend. Wir haben sie immer irgendwie knapp gewonnen. Aber man wusste, irgendwann wird halt der Tag kommen, dass man Meister wird. Die Frage war nur wann. Und jetzt ist er halt gekommen und dann, oh, endlich war so das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Ich hab mir das Spiel auch mal wieder nicht mal angeschaut.
Nee, Felix, also tut mir leid, das ist ein bisschen zu krass. Du hast doch auch hier einen Bildungsauftrag.
Ja, nachher habe ich es mir dann schon angeschaut, aber ja, live habe ich mir dann doch lieber den Abstiegskampf angeschaut.
Du bist so ein scheiß Erfolgsfan, wirklich. Also komm.
Aber ich finde, also als ich mir dann nochmal so bewusst gemacht habe und Thomas Müller hat es ja auch gesagt, wie stark eigentlich die Konkurrenz aus Dortmund war, dann war man schon wieder, ja, doch, also war ich schon froh und mein Stolz ist jetzt übertrieben, weil den Erfolg hat natürlich die Mannschaft geschafft, aber trotzdem war das...
Ja, man ist schon gut. Stolz, finde ich. Das ist ja irgendwie, das ist wie eine Nationalmannschaft. Ich rede da vom FC Bayern, das sind wir. Auch wir sind ein ganz, ganz, ganz kleines Rädchen in der Geschichte.
Und ich habe mir dann auch gedacht.
Nein, mit unserem Podcast und als Fans.
Wie krass das auch ist, einfach für Dortmund mit so einer krassen Leistung nicht Meister zu sein und dann tun die anderen noch so, als wäre das so selbstverständlich, Meister zu werden. Dabei ist es eigentlich auch einfach eine saugeile Leistung gewesen.
Das stimmt, das werfen sie uns ja auch dann vor, dass wenn der obligatorische Schwenk, der dann im Netz die Runde macht, Bayern ist Meister und man schwenkt auf die Leopoldstraße, da ist einfach niemand da.
Der Klassiker.
Oder? Zero fucks given. Ja, mei, aber es ist, ja.
Ja, es war natürlich eine unglaubliche Leistung, diese Saison so viele Punkte einzufahren. Ich weiß nicht, in wie vielen Saisons der BVB mit dieser Punktzahl Meister geworden wäre. Ja. Wahrscheinlich in 90%.
In allen Saisons, außer der Pep-Saison, außer den drei Pep-Saisons.
Ja, also die Leistung ist unbestritten, unglaublich. Wir haben super gespielt über weite Strecken. Das einzige Blöde ist halt, dass es am Ende eigentlich langweilig war, weil wir schon so einen großen Vorsprung hatten. Deswegen ist jetzt halt am Ende die Freude nicht so groß, aber das soll ja nicht die Leistung schmälern.
Aber großer Vorsprung, also ich finde lange, was schon 5 Punkte Vorsprung, wie viel haben wir jetzt? Wie viele Punkte Vorsprung?
Nee, jetzt unser Vorsprung? Jetzt sind es 8, oder?
7. Okay. Oder?
Ja, aber es war ja lange Zeit 5 Punkte und das ist ja jetzt nicht so der große Vorsprung gewesen, weil Dortmund jetzt halt noch rumgedödelt hat und hier gegen Frankfurt verloren.
Naja, wir hatten zwischenzeitlich 10, dann 7. Ja,
aber er war auch 5.
Ja, mal 5, aber 5 sind immer noch, wir müssen 2 Spiele verlieren und die müssen alle Spiele gewinnen.
Finde ich jetzt nicht so einen riesen Vorsprung irgendwie, vor allem wenn man dann auch gesehen hat, wie wir uns auch schwer getan haben am Ende. Was aber auch noch mit reingespielt hat, oder war auch einfach diese Enttäuschung über das Champions League aus? Das finde ich auch noch mit eingetrübt.
Ja gut, aber das war ja jetzt dann nur das letzte Spiel gegen Ingolstadt, was nach dem Champions League aus war.
Also tatsächlich wäre Borussia Dortmund mit dieser Punktzahl, die sie jetzt haben, ich glaube, das sind 77, wären die nicht mal, hätten die nicht mal so viele Punkte wie in ihrer letzten Meistersaison. Und sie wären auch in Jupp Heynckes 2012-2013 Saison, das wusste ich gar nicht mehr, da hatten wir damals 26 Punkte Vorsprung vor Dortmund.
Ja, das ist ein Vorsprung. Hier, 5 Punkte.
Das ist ja Wahnsinn. 91 Punkte hatten wir da. Also, darf man auch nicht so unter den Tisch fallen lassen.
Nee. Jupp.
Genau. Und jetzt haben wir halt 85 und können auch die 90, werden wir diese Saison nicht knacken, wegen einiger Unentschieden mehr. Ja, aber ihr habt schon angesprochen, das Champions League aus. Wie habt das denn jetzt im Nachhinein? Ich meine, da waren ja auch die Emotionen bei uns im Spiel, auch ganz besonders beim Felix. Deswegen frage ich auch dich als allererstes, Felix, wie hast du es denn im Nachhinein jetzt wahrgenommen, das Aus in der Champions League?
Ja, also es war, am Abend war ich ja sehr niedergeschlagen. Mhm. Am nächsten Morgen dann in der Arbeit, ging es schon wieder, bis mich dann kurz vor Mittagessen ein Kollege angerufen hat, ob ich mit ihm Mittagessen gehen will, um über das Spiel zu sprechen.
Du Idiot!
Habe ich gesagt, eigentlich möchte ich nicht über Fußball reden heute. Aber habe es dann doch getan und dann noch mit vielen anderen Leuten hat man es versucht, so ein bisschen zu analysieren. Mhm. Und ja, die Analyse ist halt eigentlich so ausgefallen, dass wir waren über drei Halbzeiten eigentlich die bessere Mannschaft. Also wir hatten mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, haben das Spiel bestimmt. Aber wenn du halt eben das Tor nicht schießt, dann fliegst du halt raus.
Genau.
Und wir hatten genug Chancen im Hinspiel, im Rückspiel auch. Unter anderem die größte Chance, der Elfmeter von Müller. Mhm. Aber wir haben es halt eben nicht geschafft und uns hat genau dieses eine Tor gefehlt. Und ja, das Glück war halt auch nicht auf unserer Seite. Das hatten wir schon gegen Juve auf unserer Seite, diesmal halt nicht. Also im Endeffekt ist es halt, wir sind verdient ausgeschieden, dann doch irgendwo, weil wir das Tor nicht geschossen haben. Und ja, um ins Champions League-Finale zu kommen oder die Champions League zu gewinnen, muss halt einfach alles passen. Und das hat es dieses Jahr auf keinen Fall, weil ehrlich gesagt habe ich vor dem Atletico-Spiel nicht gedacht, dass wir so gut überhaupt spielen können. Mhm. Weil in der Bundesliga lief es ja überhaupt nicht rund.
Ja, das stimmt.
Also klar, wir haben die Spiele knapp gewonnen, aber hauptsächlich gegen eher schwächere Mannschaften. Deswegen habe ich eigentlich nicht gedacht, dass wir so gut mithalten können oder Atletico teilweise dominieren können. Das war eine Überraschung, aber im Endeffekt hat es halt nicht gereicht, weil nicht alles gepasst hat.
Ich muss sagen, ich bin auch extrem versöhnt im Prinzip. Ich habe mir das Spiel dann nochmal angeschaut und habe mir das Ganze nochmal so reingezogen und ich fand, wir waren unglaublich gut. Ich fand das wirklich ein Spitzenspiel von fast der gesamten Mannschaft. Ich fand das bärenstark. Wir hatten, wie du es gesagt hast, es sind halt die Nuancen, die da fehlen. Es sind vielleicht die Männer, die nicht da sind, wie Robben. Aber es ist halt einfach auch das eine Ding, was dann da ausmacht, ob Pep mit der Champions League vielleicht nach Hause geht oder nicht. Das ist einfach zum Beispiel der eine Elfmeter von Müller. Wenn er den einfach reinmacht, hätten wir das Spiel höchstwahrscheinlich gewonnen. Haben wir nicht. Aber trotzdem fand ich, wir waren so gut, wir haben so eine tolle Leistung insgesamt gezeigt, dass ich einfach tatsächlich, auch als ich das Spiel in meinem Zuhause gesehen habe, hellauf begeistert war. Und das finde ich einfach spitze. Bist du noch da, Felix? Hallo? Das ist wohl rausgeflogen. Auf einmal ist es auch so still geworden.
Das Rauschen war so weg, gell?
Ja, ich rufe ihn mal nochmal an. Auf einmal war Stille hier. Felix? So. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Meine Felix, was ist los bei dir?
Keine Ahnung, das Programm ist abgestürzt.
Oh, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt habe ich gerade hier meine Triade, meinen Monolog gehalten und dann hörst du nicht mehr zu.
Ich dachte es mir.
So geht es da wirklich gar nicht. Nee, wo war ich? Ey, das ist das Spiel eigentlich, dass ich von dem Spiel total begeistert war und dass es halt diese Nuancen sind, die halt dann dafür sorgen, dass man halt vielleicht dann halt doch nicht weiterkommt, aber trotzdem mein Gott, so ist es halt. Solche Mini-Dinger macht Müller den Elfmeter oder macht er nicht, aber dann auch, was mir im Stadion überhaupt nicht so aufgefallen war, wie geil von Atletico und speziell von Griezmann auch dieser Konter war, den sie dann gefahren haben. Das Geilste fand ich eigentlich, wie Griezmann, hohe Ball wird zu ihm gespielt, er köpft ihn quasi zurück, legt sich so selber das eigene Tor eigentlich vor, geht dann rein und macht halt diese eine Chance einfach rein. Und das ist halt eigentlich eine Fähigkeit, die Weltklasse ist, die hat er vorher schon ein paar Mal gezeigt und das ist auch eine Fähigkeit, wo ich sagen muss, sorry, tut mir leid, da haben wir eigentlich gerade keinen, der diese absolute Killerfähigkeit bei uns besitzt, auch kein Lewandowski. Der macht sein Dinger, der ist stark, aber in dem Spiel hätte er, finde ich, Chancen für mehr Tore gehabt und vor allem für ein richtig wichtiges Tor. Das war ja, so.
Du hast auch nur die Möglichkeit, überhaupt so zu spielen wie Atletico, wenn du halt so jemanden hast, der halt aus jeder Chance eigentlich ein Tor macht, weil hast nur wenig Chancen.
Schau dir das Tor gegen Barcelona an, was er gemacht hat, auch wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich ein mega, mega Spieler, den wir uns ja auch schon ein bisschen bemüht haben. Sehr geil. Und halt so andere Sachen, als ich mir das nochmal angeschaut habe, bin ich immer auch zur Erkenntnis gekommen, vielleicht kann man da noch was tun, aber ein Douglas Costa auf dem Parkett in dem Spiel jetzt, ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber es war ja schon so, dass er auch uns immer weniger gut gefallen hat, war eher sogar ein Störfaktor im Spiel als eine positive Belebung und ist wirklich ganz klar abgefallen zu allen anderen. Und das fand ich schon irgendwie krass. Er hat so oft die falschen Wege gemacht, so oft den falschen Pass gespielt, so oft so unsicher gewirkt, sich den Ball so weit vorgelegt, dass es echt auch eine der Nuancen war, wenn du halt überlegst, du kannst auch einen Arjen Robben da spielen lassen.
Ja, war eher Shaqiri-Style.
Naja, aber fandet ihr nicht auch, also weiß jetzt nicht, wenn du sagst, ich habe es mir nicht nochmal angeschaut, aber ich fand es unterm Spiel, dass er auch nicht auf seiner Position gespielt hat, also auf der am besten ist.
Ja, Pep macht es jetzt irgendwie so, und es muss ja Peps Anweisung sein, sonst würde er das ja nicht so machen, dass er jetzt weiter innen spielt und hat dann zum Beispiel Lahm komplett außen überlassen.
Aber das, finde ich, hat ihn geschwächt, also auch von der taktischen Aufstellung von Pep her.
Ja, das, was ihn halt so stark gemacht hat und wo er am stärksten gespielt hat, müssen wir auch ehrlich sein, das war die Position, auf der Ribéry jetzt spielt. Die links außen, da haben wir von seinen Raketenflanken geschwärmt und so. Vielleicht muss er halt da dann wieder hingehen. Das sind halt alles so.
Ja, da hat ein Ribéry, glaube ich, auch mehr Allrounder-Fähigkeiten, da variabler zu spielen als ein Douglas Costa.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, weil danach wir auch alle so ein bisschen mies drauf waren und so, war das jetzt nichts, was ich in irgendeiner Form irgendwie Pep vorwerfen würde, dass wir da verloren haben und das auch irgendwie sein Erbe schmälert. Ich meine, da kommen wir dann auch nochmal in der Jahresabschlussfolge dazu, wenn wir nochmal alle bewerten und über jeden Spieler einzeln sprechen wollen, wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Ich fand, das war einfach top. Und wenn man dann danach noch dieses Spiel Real Madrid gegen Manchester United gegen Manchester City anschaut, ich fand, das war eine Beleidigung eigentlich. Ey. So ein Scheiß. Also wie Real da durchgegangen ist, mit welchen Gegnern, mit Wolfsburg, mit dem Manchester City, das fand ich, war teilweise Yaya Touré oder so, das war Arbeitsverweigerung. So ein fetter Fettsack hängt da im Mittelfeld rum und läuft ihr müsst euch das mal, es gibt so ein Video davon. Es gibt so ein Video davon, wirklich. Das ist unfucking fassbar. Das schicke ich euch mal. Es ist nicht nur so, dass der nicht joggt. Der steht einfach wie so ein Kartoffelsack da und das Spiel läuft an ihm vorbei. Ja, wenn ihr redet, dann werde ich euch das zeigen und auch, obwohl man das nicht machen darf, während dem Podcast mir anschauen, weil ich mich einfach so aufgeregt habe über diese Spielweise. Und was mich ein bisschen gefreut hat, Toni Kroos blüht sehr auf bei Real. Der hat das in diesem Spiel wirklich gut gemacht. Aber ich behaupte, wir hätten gegen beide dieser Gegner fast locker gewonnen. Aber so ist es halt. Du brauchst halt, wie wir schon gesagt haben, das Quäntchen Glück in der Auslosung. Es müssen alle perfekt fit sein. Und bis zum gewissen Grade kannst du Fußball vorhersehen und perfektionieren. Das heißt, das Grundrauschen, die Liga, DFB-Pokal und das Halbfinale, sage ich jetzt fast mal, kriegst du hin. Aber dann, für den finalen Erfolg, braucht es halt ein paar Glücksfaktoren, die du auch als der beste Trainer der Welt nicht beeinflussen kannst. Oh Gott, das ist jetzt fast schon hier so. Also es ist wirklich, naja.
Ganz komisch. Ich finde es genau konträr jetzt, wie es nach dem Spiel war. Nach dem Spiel wart ihr beide so mega niedergeschlagen. Ich habe es da eigentlich so gesehen auch. Ja, wir haben uns nochmal mit einem guten Spiel verabschiedet und kann halt nicht immer alles klappen. Und die Tage danach, wenn mich dann so Leute gefragt haben, so meine Eltern oder so oder mein Schwager, ja, das Spiel war ja eigentlich voll gut, oder? Und so weiter. Und dann wurde mir das nochmal so alles so bewusst. Ja, wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Wir hätten eigentlich verdient gehabt, weiterzukommen. Dann war da nochmal so ein bitterer Nachgeschmack dabei.
Wie siehst du es denn danach, Felix? Du warst ja auch wirklich dann so sehr Pep-kritisch. Gut, wir müssen jetzt nicht Pep insgesamt uns nochmal anschauen, aber so vom Gefühl.
Ja, also im Hinspiel hat er, da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen, für mich schon ein paar Fehler begangen, unter anderem die Aufstellung von Juan Bernat, dass Müller draußen geblieben ist. Da hat er schon Fehler gemacht. Andererseits im Rückspiel hat er eigentlich, ja, vieles richtig, das meiste richtig gemacht, zumindest mit der Aufstellung. Gut, Costa war nicht gut drauf, aber das lag, glaube ich, weniger an der Position, wo er gespielt hat, sondern eher ja daran, dass er halt wirklich in der Rückrunde jetzt nicht gut drauf war oder vielleicht auch, weil er das Niveau nicht hat. Das wird sich zeigen in der Zukunft.
Das, weißt du, der Gedanke, den ich halt da habe, er ist halt in einem Alter, da kann man nicht mehr sagen, er ist ein Diamant, den man schleifen kann, wie jetzt vielleicht Kingsley Coman, sondern da ist er eigentlich in einem Alter, da gibt es schon noch gewisse Entwicklungen, aber halt nicht mehr so fundamentale Entwicklungen. Und wenn halt manche Sachen nicht passen, dann wird es schwierig. Aber schauen wir mal, vielleicht explodiert er auch in seiner zweiten Saison.
Es kann schon sein, also wie ihr eben gesagt habt, auf links außen in der Hinrunde war er am allerbesten. Mhm. Es kann natürlich schon sein, dass wenn er zentraler spielt, dass ihm dafür das Spielverständnis fehlt und dass es ihm einfach besser tut, wenn er an der Außenlinie klebt, rennen kann, dribbeln kann, Flanken schlagen kann, dann hat er auch nicht so viele Aufgaben und muss nicht auf so viele andere Spieler achten.
Er muss das Spiel halt überhaupt nicht lenken, gell? Er wartet halt auf den Pass zu ihm und dann geht er entweder durch oder nicht und ballert den Ball halt rein. Das ist auch übertrieben.
Ich meine, wir wollten zwar jetzt noch nicht da auf Pep eingehen, aber ich finde, aus der Laienperspektive zumindest wahrscheinlich würden andere Leute das ganz anders sagen, finde ich aber halt, dass das auch im Pep schon öfter passiert ist und nicht nur bei wie es auch in diesem Fall man es vermutet, dass man Eindruck hatte, dass manche Spieler irgendwie nicht auf den Positionen eingesetzt werden, wo sie vielleicht am besten eingesetzt worden wären. Also
zum Beispiel
Götze zum Beispiel finde ich auch.
Na, Götze wurde da gar nicht eingesetzt.
Ja, aber wenn er eingesetzt wurde,
hat er man gut auch gespielt. Doch, der hat wirklich super Statistiken.
Ja, aber gefühlt, weiß ich nicht. Und wenn er so super gespielt hätte, dann wäre er auch öfter zum Einsatz gekommen. Ja,
es gab halt andere,
also,
die noch besser als er.
Ja, wer Thiago, der auch nicht gut gespielt hat. Also,
nee, halt Costa zum Beispiel, der einen krasseren Impact hat als Götze. Oder Coman.
Ich finde halt auch, Götze würde oft auf dem Flügel eingesetzt, obwohl der, finde ich, zentral viel stärker ist. Lahm mit dieser offensiveren Ausrichtung und dem Mittelfeld fand ich auch nicht die richtige Wahl. Genauso Alaba im Mittelfeld fand ich auch immer noch stärker als Außenverteidiger.
Was, du fandst Alaba, ach so,
nicht schwach, aber auf anderen Positionen noch stärker.
Ja, das ist halt immer so ein Abwägen, gell? Wen lässt du, das ist ja auch so ein Gefüge. Vielleicht musst du in manchen Fällen es in Kauf nehmen, dass auf einer Position nicht der Beste spielt, wenn es fürs Gesamtgefüge besser ist.
Lewandowski am Anfang auch. Wie gesagt, das ist natürlich sehr unfundiert, aber trotzdem vom Gefühl her schon.
Ja, es hing oft aber ja auch mit vielen Verletzungen zusammen, dass Spieler eingesetzt werden mussten, wie jetzt zum Beispiel Alaba, dass der so oft in der Innenverteidigung gespielt hat.
Stimmt.
Oder so auch zeitweise sehr hoch im Mittelfeld gespielt hat. Das hing eigentlich hauptsächlich mit Verletzungen zusammen. Aber klar, du hast schon recht, mit einigen Spielern wusste Pep überhaupt nichts anzufangen, wie Götze, wie Shaqiri. Lewandowski hat er sich am Anfang auch schwer mitgetan, weil es halt nicht sein Spielertyp ist. Aber dann hat er trotzdem so eine Position für ihn gefunden. Ja, da gibt es sicher Sachen, die nicht perfekt gelaufen sind, aber ich denke, da, um Fazit abzuschließen, das machen wir dann nach der Saison, oder?
Absolut, würde ich auch sagen. Ja gut, Jungs, dann machen wir doch weiter, weil es war ja quasi super Transfertag, aber vorher noch ganz kurz zum Spiel, in dem wir die Meisterschaft perfekt gemacht haben. Lewandowski hat doppelt eingenetzt und hat damit mittlerweile 29 Tore. Wenn er die 30 schafft, dann hat er was erreicht, was schon ja, seit vielen Jahrzehnten keiner mehr geschafft hat. Bin ich sehr gespannt. Und ja, war im Prinzip ein spannendes Spiel. Aber jetzt auch kein Spiel, über das man unglaublich lange reden muss, oder? Wie seht ihr das?
Ingolstadt fand ich, also ich habe die jetzt nicht viel verfolgt. Klar, man hat schon mitbekommen, dass die jetzt nicht schlecht sind. So, die haben halt irgendwie diesen Drive, den oft so eine Aufsteigermannschaft hat, dass die weiter mit ihrer Teamleistung und dem Teamgeist viel reißt. Und ich finde, die haben es auch gegen uns gut gemacht. Also die haben auch durchaus sich Chancen rausgespielt und Mai, muss man natürlich auch sagen, wir haben auch einiges noch liegen gelassen. Da hätte es auch schon in der ersten Halbzeit, hätte man ruhig zwei Tore mehr schießen können.
Ja, in der Tabelle stehen die auch total gut. Hasenhüttl, der Trainer von denen, wechselt jetzt ja auch zu Red Bull Leipzig, oder? Also die scheinen ja einiges richtig gemacht zu haben und waren die nicht sogar zu Hause umgeschlagen bis zu unserem Spiel? Also auf jeden Fall eine gute Mannschaft und ich fand das Spiel auch überraschend unterhaltsam, überraschend gut.
Ja, also war ein relativ offenes Spiel.
Ja.
Wenn man Statistiken anschaut, 17 zu 12 Torschüsse für Ingolstadt. Wir hatten in Anführungszeichen nur 58% Ballbesitz. Also es gab Chancen auf beiden Seiten. Aber wie der Basti schon gesagt hat, also wir hatten schon so ein paar Riesendinger, wo du dir echt denkst, Douglas wieder mal allein auf den Torwart zugelaufen. Ja, Das hat er ja schon öfters gemacht, Lewandowski aber ja genauso.
Ja. Dann, wo er so zu weit zur Grundlinie dann weitergeht, gell?
Ja, genau. Und eigentlich ja auch schon Ribéry. Die laufen zu dritt auf den Torwart zu und er vertändelt so, dass er so gerade noch einen Elfmeter kriegt.
Ich verstehe.
Das war echt schlecht.
Bei Costa, ich verstehe es so überhaupt nicht. Der Typ ist schnell, hat einen Megaschuss, aber wenn er allein auf den Torwart zurückgeht, wirkt das so hilflos. So, bitte nimm einfach einen Ball, ich passe ihn dir zurück. An dem seiner Stelle, ich würde ja gar nichts mehr versuchen. Ich würde einfach wie ein Tier draufhauen. Sofort. Der Meister wird einen Ball nicht haben. Oder so machen wir Mehmet Scholl, die gute alte Taktik, einfach ins Gesicht lupfen, geht meistens auch rein. Aber irgendwas machen. Und ich habe das Gefühl, er versucht jedes Mal den Tunnel. Klingelt gerade dein Handy oder was?
Nee.
Was ist da für Musik im Hintergrund?
Mein Flaschenöffner.
Ach Gott. Einmal mit Profis aufnehmen hier.
Das hört ihr.
Das hört ihr.
Der Felix machte wenigstens den FC Bayern Flair hier.
Der Felix,
der hier im Studio verloren geht.
Ja, und dann Lewandowski ein Elfmetertor gemacht, ein super Tor geschossen, geiler Pass von Alonso, glaube ich. Und dann ja, hat man die Meisterschaft eingefangen. Gleichzeitig hat dann lustigerweise auch noch Dortmund verloren gegen Frankfurt, was auch sehr überraschend war. Und jetzt sind wir halt dann doch am Ende relativ deutlich Meister geworden, wobei man das halt nicht schmälern soll, wie Basti schon gesagt hat, was für eine hervorragende Saison Borussia Dortmund abgeliefert hat. Was mich auch sehr freut und was ich hoffe, dass es nächstes Jahr genauso weitergeht. Ja, jetzt sind wir Meister. Jungs.
Juhu!
Yay! Yeah. Sollen wir gleich zu den Transfers kommen? Weil ich denke, das ist heute das Hauptthema, da werden wir am meisten drüber sprechen.
Tja, ja. Ging's heiß her.
Da ging's heiß her. Ja, ich fange mal an mit dem ersten Transfer. Ich habe sehr, sehr doll gelacht im Vorfeld, weil es zwischendrin ja dann auf einmal, ich leite jetzt vielleicht ein bisschen komisch ein, nochmal Zweifel kamen in den Medien und bei den Fans, wechselt Mats Hummels jetzt wirklich zum FC Bayern, weil es gab ja dieses ominöse Video, wo er in seinem Auto drin steht, sitzt umringt vom BVB-Fans und dann sagt, ah, diese Drecksmitteilung, noch ist nichts offen, noch ist nichts klar und so. Und dann tatsächlich die Leute gesagt haben, ja, vielleicht wechselt er ja doch nicht. Dann sind auch noch die ganzen Bild-Zeitungen alle drauf aufgesprungen. Gibt es noch eine Chance, sie versuchen ihn zu bereden. Und dann kamen noch die Gerüchte auf, dass es ja vielleicht alles wunderbar inszeniert ist, um dem FC Bayern eins auszuwischen. Ich habe echt gedacht, sag mal Leute, seid ihr eigentlich noch ganz normal? Glaubt ihr wirklich, dass ein börsennotierter Verein, der da auch schon total Ärger bekommen hat, deswegen die Börsenaufsicht derart täuschen würde in einem solchen Manöver und so eine Ad-Hoc-Meldung rausbringt, wenn nicht längst schon alles, aber auch alles geklärt ist? Und dann das Allerbeste fand ich dann noch, als ob Mats Hummels, das ist ein Mensch, das ist ein Typ, Ich weiß nicht, ob er der hellste ist, aber stellt euch einfach selber vor, ihr seid in einer Situation mit ein paar Fans. Ihr erwartet auch nicht, dass danach raus eine Meldung wird, dass es vielleicht irgendjemand überhaupt online stellt. Und was wollen Menschen, so wie Basti und ich und der Felix, Menschen wollen anderen Menschen gefallen. Und dann stehen diese Fans ganz aufgeregt neben dir. Und was sagst du dann? Sagst du dann, ja, es ist alles schon durch, Leute. Ich gehe zum FC Bayern. Ihr blöden Hummeln da. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf euch. Option A. B, sagst du vielleicht, wenn du ganz professionell bist, kein Kommentar, da möchte ich mich jetzt wirklich nicht zu äußern. Ich gebe euch gerne ein Autogramm oder du fährst einfach weiter. Oder sagst du C, um ihnen zu gefallen, ah, das hat mich auch total geärgert mit dieser blöden Meldung. Noch ist überhaupt nichts durch. Das war doch total bescheuert. Hm? Bist du ein eigentlich Vollprofi?
Dem Profi von heute hätte ich zu Antwort B tendiert.
Bist du ein Vollprofi, Medienprofi, machst du Antwort B? Bist du dir dessen nicht bewusst und willst dem Menschen gefallen? Bist vielleicht ein bisschen, viel interpretiert jetzt ein kleines Sensibelchen und so, weißt aber auch, was du den Menschen da gegeben hast, dann machst du halt Option C. Und dann machst du es halt genauso. Und natürlich war das klar, dass der jetzt wechselt und natürlich hat er noch nicht mal unterschrieben oder irgendwas, aber natürlich ist es alles längst durch.
Ja, ich habe mich auch gewundert. Ich muss ja zugeben, ich habe da immer kein gutes Gefühl dafür oder auch keinen guten Wissensstand, wie so Transfers ausschauen. Aber für mich war das eigentlich auch schon total klar, dass das durch ist. Und mich hat es halt sehr gewundert, dass nochmal so eine Diskussion aufkam. Ja. Ich sag mal so, aber klar, so Leute von der Bild-Zeitung oder so, die sollten sowas wissen, wie du es gesagt hast, mit der Börsenaufsicht und sowas. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn du das jetzt mir nicht erzählt hättest da im letzten Podcast, ich bekomme sowas auch nicht mit und wahrscheinlich auch viele Leute draußen nicht. Also, dass die dann darüber diskutieren.
Die Bild-Zeitung macht sowas ja einfach auch nur, um Geschichten aufzubauen. Ja, denen ist es wurscht dann. Die wissen das, aber denen ist es wurscht. Aber ich fand es halt nochmal sehr absurd. Auch ein bisschen schade.
Also mir war es nicht so klar wie dir, Ruben. Also klar, die haben die Meldung rausgehauen, die Absicht, dass es Hummels zu Bayern wechselt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass da noch nicht alles geklärt war. Mhm. Das mit diesen Drecksmitteilungen da, das tut überhaupt nichts zur Sache. Aber auch so wie sich halt die Verantwortlichen von Dortmund, sie haben ja schon noch so wahrscheinlich dann doch eher so getan, als ob sie noch eine Chance hätten. Ja. Aber ich hatte schon so auch das Gefühl, dass es zumindest sein kann, dass wenn man sich auf keine Ablöse einigen kann, dass Hummels dann noch ein Jahr in Dortmund bleibt und dann erst wechselt. Aber
ja, sorry, das sollte jetzt auch irgendwie nicht arrogant klingen. Ich habe es halt so empfunden, als hätte Borussia Dortmund das in einer absoluten Perfektion eingefädelt, uns komplett schachmatt gesetzt, indem sie gesagt haben, wir geben die Ad-Hoc-Meldung raus, die Ablösesumme ist X und daran gibt es auch überhaupt nichts zu rütteln. Fertig. Und FC Bayern war tatsächlich gezwungen, diese Summe komplett, 35 Millionen, das mehr, als wir damals für Neuer bezahlt haben, in der ähnlichen Vertragslaufzeit, zu bezahlen. Also ich muss wirklich sagen,
ja, das haben sie schon gut gemacht.
Watzke und Zorc in einer Perfektion diesen Transfer durchgezogen. Man hat gemerkt, sie wollten es eigentlich nicht, aber sie haben halt ihrem Spieler auch keine Steine in den Weg gelegt. Sie wollten aber auch ein ähnliches Ding wie bei Lewandowski verhindern. Es ist leider für Hummels, für den BVB, auch von FC Bayern trotzdem zum kleinen PR-Desaster geworden, unter anderem auch dank Uli Hoeneß, muss man sagen, an der Stelle. Aber das war wirklich ein Move sondersgleichen und heute ist mein Respekt auch nochmal gestiegen, weil heute haben sie ja verkündet, dass sie diesen Dembele da holen, über den haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Das ist wirklich ein Typ, ein unfassbares Talent meiner Meinung nach. Ich war hellauf begeistert, als ich den, jetzt wird's lustig, in einem Spiel und in ein paar YouTube-Zusammenschnitten gesehen habe. Aber genau der Mann, den wir eigentlich brauchen, beidfüßig, super stark. Das Schöne ist, wir lassen jetzt ein bisschen reifen bei Dortmund, da wird er gut, dann kauft man halt später für die zehnfache Summe so ungefähr.
Genau, aber das wollte ich jetzt auch sagen.
Für den Preis, 15 Millionen, das dann wirklich durchgezogen, die Konkurrenz ist namenhaft, den Spieler dahin gelotst zu Borussia Dortmund. Absolutes Chapeau für die Leistung von Borussia Dortmund in sportlicher und transfertechnischer Sicht in letzter Zeit. Alles perfekt gemacht. Ich hoffe, sie können jetzt Mkhitaryan halten. Und hoffentlich
kriegen sie auch einen vernünftigen Nachfolger für Hummels.
Ja, ja. Tatsächlich, da kommen wir dann gleich danach. Das, glaube ich, wird gar nicht so schwer. Aber ich war wirklich, ich komme schon wieder von Hundertsten ins Tausend, ich war von Dortmund begeistert und ich war auch von diesem super Transfertag vom FC Bayern, Michael Reschke, der gesamten Führung, unfassbar begeistert in diesen Tagen. Das ist der zweite Transfer, den wir bekommen, Renato Sanchez, ohne eine einzige Idee überhaupt, dass wir an dem interessiert sein könnten, einfach verkündet, er ist da, er hat den medizinischen Check schon absolviert, Vertrag ist durch. Eine Meisterleistung ist es. Eine Meisterleistung.
Ja, das war für mich auch so eine, wo so, what the fuck, bam, geil. Mega geiler zwar, Transfer.
War schon wieder so gemein. Ähnlich wie bei Thiago, das Red Café, dieser Manchester United Fanforum, ist explodiert. You fucking shit scumbags. 32 Mal haben wir ihn gescoutet, 80 Millionen wollten wir bieten und wir haben es mir nicht geschafft. Aber sorry Leute, lasst uns einfach erstmal bei Hummels bleiben. Wie schätzt ihr den Transfer von Mats Hummels? Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, denn zum FC Bayern aus sportlicher, aber auch aus strategisch vereinspolitischer Sicht ein.
Ja, aus sportlicher Sicht finde ich es super. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Wir haben immer wieder viele Verletzte auf der Position gehabt. Mats Hummels ist ein guter Spieler. Super Transfer. Aus vereinspolitischer Sicht, keine Ahnung. Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber.
Aber ihr seht jetzt auch nicht, also Felix, da frage ich auch noch besonders dich, ihr sagt jetzt auch nicht, dass Hummels auf seiner Position einer der weltbesten Spieler ist und zur absoluten Weltspitze zählt, oder? Der Felix bestimmt. Felix?
Habe ich recht, äußere Felix? Dich.
Ich habe, glaube ich, im letzten Podcast oder als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, gesagt, dass ich ihn schon unter den Top 20 Innenverteidigern auf der Welt, also es ist jetzt vielleicht nicht die allerhöchste Weltspitze, aber...
Ja, und du mit Boateng zusammen, das ist eins der stärksten
Innenverteidiger. Ich zähle ihn zu den Top 34 Innenverteidiger der Bundesliga.
Ja, also damals spontan halt geantwortet, da habe ich halt gedacht, naja, Top 10 wird vielleicht ein bisschen eng, deswegen habe ich dann Top 20 gesagt, aber zusammen mit Boateng, richtig, Basti, habe ich gesagt, vielleicht das stärkste Innenverteidiger-Duo, was es gibt in Europa. Sie spielen in der Nationalmannschaft zusammen. Sie ergänzen sich eigentlich auch ganz gut. Boateng ist schnell, Hummels vielleicht nicht so. Aber beide haben ein super Aufbauspiel, sind moderne Innenverteidiger, kopfballstark. Und ja, wie Basti schon gesagt hat, wir haben auf jeden Fall Innenverteidiger gebraucht. Benatia hat sich leider nicht angeboten, beziehungsweise war eigentlich zu 70% der Spiele verletzt. Bartstuber weiß man auch nicht, wie es weitergeht. Haben wir ja schon nachdem er sich wieder verletzt hat, drüber gesprochen. Kann man nichts Genaues zu sagen. Und Tusky konnte sich auch nicht anbieten. Das ist jetzt die Frage, ob er sich nicht anbieten konnte, weil er nicht kann oder weil er nicht durfte. Aber der wird ja auch, die Kaufoption wird ja, denke ich, auch nicht gezogen. Deswegen haben wir auf jeden Fall einen Innenverteidiger gebraucht. Auf keinen Fall
wird er gezogen.
Ja, Mai, so ein Innenverteidiger, der das ganze Jahr auf der Bank sitzt, könnte man schon noch gebrauchen. Ja,
da kann man aber auch dann Alaba oder Kimmich spielen lassen oder so. Zu Mats Hummels. Auf jeden Fall die Sachen, die ihr angesprochen habt. Es gibt wahrscheinlich keine zwei Innenverteidiger auf der Welt, die derart guten Spiele öffnen können, auch vor allem in die Vertikale, wie die zwei. Das ist genial. Das ist auch für uns total wichtig, weil wir weit nach vorne, schnell nach vorne spielen müssen, gerade gegen Gegner, die tief stehen. In der Defensive sind zwei Sachen mir aufgefallen bei Hummels, weil ich jetzt immer so auf ihn geachtet haben gehabt, vor allem auch im Spiel gegen Liverpool, vielleicht ist das ein bisschen gemein, auch im Spiel gegen Frankfurt und so, vielleicht ist das auch das ein bisschen gemein, aber zwei Sachen, finde ich, macht das schlecht und das sind eigentlich die relativ essentiellen Sachen. Erstens mal, du hast es gerade gesagt, Felix, ich finde, er ist mega langsam. Er ist vor allem auf den ersten Metern mega langsam und dann zweitens, er sieht einfach total schlecht aus gegen kleine, wendige Spieler. Insgesamt, wenn ich dann das Vergleich ziehen sollte zum Spieler beim FC Bayern, ist er so ein bisschen wie Van Beuten. so ein Typ, der nicht so schnell ist und nicht so gut auf den Füßen.
Ja, da sind schon nochmal ein paar Welten dazwischen.
Hey, jetzt Obacht, Obacht, Obacht. Aber der offensiv nach vorne, gebe ich dir recht, Kopfball stark, Abschluss stark ist und auch im Passspiel wesentlich besser als Van Buijten. Aber so manche Dinger, da sah er auch vor allem gegen Liverpool, musste denken, er war der Kapitän einer Hintermannschaft, die ist in Liverpool da, wenn es hart auf hart kommt, dann 4-3 vergeigt, der in vielen total wichtigen Champions-League-Spielen individuelle Fehler gemacht hat, etc. Also ich will ihn da nicht komplett kleinreden, er ist sicher ein guter Spieler, aber er ist auf jeden Fall bei Weitem nicht so gut wie Boateng einfach.
Ja, aber das hat man halt auch schon, wenn man mit dem Besten vergleicht, dann
aber
ist es schwer, jemanden zu finden, der da konkurrieren kann.
Ja, das Beste ist aber für uns vielleicht nur gut genug. Da muss man dann sagen, dann hole ich halt Godin von Atletico Madrid. Den kriege ich vielleicht nicht.
Das ist auch schon alt.
Ja, das stimmt.
Also ich finde, ich muss sagen, für mich ist so, es gab eine Zeit, da war ich mega enttäuscht und ja, sauer, dass wir Hummels haben gehen lassen, weil er halt so gut war. In den letzten Jahren war es auch eher so, dass ich ja ein bisschen da in Rubens Tenor einstimmen muss, dass er mich nicht mehr so sehr überzeugt hat, aber er ist halt immer noch einfach gut und ich freue mich, dass er kommt. Wir haben es auch schon gesagt, auch ich denke auch für die Nationalmannschaft ist es halt einfach super, wenn die beiden bei uns spielen und das ist auf jeden Fall eine Verstärkung fürs Team und ich hoffe halt auch, dass er vielleicht wieder noch mehr zur alten Stärke oder neuen Stärke oder dass er sich halt auch noch verbessert bei uns vielleicht oder auch durch die Ergänzung mit den anderen Spielern Schwächen ausgeglichen wird.
Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich bei einer Mannschaft wie bei uns diese offensive Stärke viel mehr gefragt ist als die defensive Stärke, weil wir halt wesentlich mehr überhaupt, wesentlich weniger überhaupt in Bedrängnis kommen da. Aber wenn wir in Bedrängnis kommen, dann sind es meistens die schnellen Konter. Und da bin ich halt einfach gespannt, wie er spielt. Ich will ihn da auch nicht kleinreden, weil genauso wie du war ich auch schon teilweise traurig und habe Klinsmann verflucht.
Und noch ganz kurz, bevor der Felix
da war. Der Felix war auch die ganze Zeit.
Ich finde halt auch dieses Argument, er sieht schlecht aus gegen kleine, wendige Stimme. Also ganz ehrlich, gegen gute wendige Stürmer sieht fast jeder Innenverteidiger irgendwie mal schlecht aus.
Außer Boateng, der gegen Messi in Barcelona perfekt stehen geblieben ist.
Der einfach wie ein Baum umgefallen ist.
Ein Swimmingpool abgetaucht ist. Ja, aber es ist doch auch viel schöner, dann einen deutschen Nationalspieler zu haben, als irgendeinen 31-jährigen Uruguayer.
Ja, Felix, that's racist. Aber jetzt kommst du genau zum nächsten Punkt der vereinspolitischen Seite. Felix, das ist eine perfekte Überleitung.
Ja, und da passt jetzt eigentlich noch kurz was anderes. Da passt jetzt eigentlich auch schon angesprochen. Vielleicht neben Boateng, vielleicht kommt er dann auch zu neuer Stärke und das Stellungsspiel wird vielleicht auch noch ein bisschen besser oder so. Vielleicht hier reizen die noch da gegenseitig sich neue, bessere Leistungen raus.
Ja, und die vereinspolitische Seite, weswegen es vielleicht halt auch so ist, dass wir tatsächlich für einen Spieler, der halt ich will es nicht sagen alt ist, aber nur noch ein Jahr Vertrag hat, 35 Millionen Euro zahlen, was halt auch sehr spannend ist für uns natürlich. Es ist ein ehemaliges Münchner Kindl, sage ich jetzt mal, hat bei uns gespielt, in der Jugend aufgewachsen, Nationalspieler mal wieder, ein deutscher Nationalspieler bei uns, den wir holen, der halt einfach auch diese Identität natürlich jetzt auch bei Borussia Dortmund sehr verkörpert hat, wie kein anderer. Deswegen ist auch der Ärger über seinen Wechsel so riesengroß. Aber der halt auch einfach dieses bayerische Geschmäckle und den Stallgeruch einfach mit sich bringt. Und deswegen fand ich es halt auch von vereinspolitischer Seite, Nationalspieler, Bayer etc. sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Und dann gibt es ja noch viele andere Punkte, die da auch noch mit reinspielen, wie diese ganzen Vorwürfe, die jetzt natürlich wieder aufkommen. Wollen wir den BVB nur schwächen mit so einem Transfer? Felix lacht schon.
Ja, weil ich an diesen Artikel aus der Zeit gleich denken muss, den du hier uns geschickt hast, von einem Redakteur.
Olli Fritsch, oder?
Ist das der? Schon. Der einfach beide Transfers sowas von schlecht gemacht hat, dass es nicht schlechter geht.
Ja, da müssen wir dann nochmal zusammenfassen, glaube ich, drauf kommen, weil das ist total wichtig. Oh, Basti, jetzt mache ich.
Ja, aber halt diesen Punkt, dass wir Dortmund nur schwächen wollen, das ist einfach ein Riesenschwachsinn. Das war es schon bei den anderen beiden Transfers, Götze und Lewandowski. Wir haben die nicht gekauft, weil wir die schwächen wollten. Lewandowski war und ist einfach einer der Top 3 Stürmer auf der Welt oder Top 5 vielleicht. Götze war einfach, er kommt auch aus Bayern, ist ein Riesentalent, war sau jung, man konnte ihn haben.
Er ist immer noch ein Riesentalent.
Ja.
Oh nein.
Wir haben die Spieler nicht geholt, um Dortmund zu schwächen, und so ist es auch bei Hummels nicht. Also wir haben einfach auf dieser Position was machen müssen, und wie du eben gesagt hast, er ist deutscher Nationalspieler, er kommt aus München oder aus Bayern. Das hat halt einfach gepasst, und das ist halt Pech für Dortmund, dass die halt auch so gute Leute haben. Also es ist natürlich tolle Arbeit auch für Dortmund, also dass wir uns bei ihnen bedienen müssen, weil sie so gute Spieler haben.
Ja, das sehe ich genauso wie der Felix, dass wir natürlich in erster Linie drauf schauen, dass wir uns stärken und uns verbessern und nicht nur einen Transfer machen, um Dortmund zu schwächen. Und ich meine, ihr habt es ja ein bisschen so gemeint, ich habe das gar nicht so empfunden, dass der Ruben surft hier was Twitter-Account von Mario Götze und er kriegt sich nicht mehr ein.
Es ist wirklich, also oh Gott, ey.
Um das zu Ende zu führen. Obwohl Mats Hummels so lange jetzt bei Dortmund war und ihr habt es ja schon angesprochen, habt sich da immer so sehr auch auf die Seite von Dortmund gestellt hat und gegen die Bayern geäußert hat, was ich ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen habe, weil ich lese anscheinend zu wenig Zeitung und irgendwelche Social Media.
Du meinst Mats Hummels jetzt,
oder? Ja, genau. Für mich war es genauso, wie es der Ruben eher gesagt hat. Für mich ist das immer, ich hatte immer noch vom Gefühl her, ja scheiße, dass wir den damals gehen lassen haben. Der kam von uns, aus unserer Jugend. Hätte man nicht machen können und jetzt kommt er zurück. Geil.
Ja, ja, das war halt genau das, was Schwarz-Gelb halt als Bauernfänger bezeichnet hat. Hummels wusste halt, was die Fans hören wollen, und dann hat er halt zum Beispiel, als Götze gewechselt ist zu Bayern, öffentlich auf Götze draufgeschlagen, wie er das denn machen kann, zum Bayern zu gehen, zu den Gegnern. Und jetzt macht er halt das Gleiche. Und das ist halt genau wieder das gleiche Thema, was ich euch vorher schon gesagt habe, ich als alter Tiefenpsychologe. Er will halt den Menschen gefallen, und dann sagt er ihnen das, was die Menschen hören wollen. Wir sagen nicht den Menschen, was sie hören wollen, deswegen regen sie sich auch auf über uns. Ich sag halt dann einfach, nee, oh Gott, nee, jetzt höre ich wieder auf. Nee, und weswegen ich gerade so gelacht habe, ich hoffe, ihr seid schon fertig, aber Mario Götzes Twitter-Account, mir tut er einfach wirklich leid. Also ich meine, welche Agentur den betreut und die Deals, die mit ihm ausgemacht worden sind, wenn man da einen Zusammenschnitt draus machen würde, es ist halt einfach eine Horrorshow. Am schlimmsten sind wirklich diese Götze guckt von Super Ultra HD-TV Samsung.
Schau das an, Basti. Justin Bieber, oder?
Oh nee, Felix, wenn der jetzt schon wieder rausgeflogen ist, der Vogel durch. Ich höre ihn schon nicht mehr rauschen im Hintergrund. Also wirklich. Felix, bist du noch da? Nee. Nein, er ist schon wieder rausgeflogen. Also wirklich, Felix. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist schon ein Regler. Schau das an. Ich meine, was reitet diesen Kerl? Tut mir wirklich leid. Was ist denn das? Götze guckt. Götze guckt Rocky, ein Klassiker.
Ich bekomme von dem allen überhaupt nichts mit.
Ja. Naja. So, einen Felix hier zu uns holen.
Was ist denn da heute los bei dem?
Der Felix, der.
Kann auch nicht sein.
Der muss seine Technik mal ein bisschen besser aufstellen, so geht's wirklich nicht. Es gibt mir wenigstens eine Gelegenheit, ein kleines Bierchen nochmal zu trinken hier. Aber natürlich ist es unbestritten, natürlich schwächt man mit solchen Abkäufen eine Mannschaft. Aber
man kauft ja nicht nur den Spieler und dann, was weiß ich, sag mal, ja komm, bist nicht mal im Kader, wir haben dich nur da weggekauft, damit wir die schwächen können, sondern es verstärkt uns ja auch.
Das ist so ein Vorwurf, den man im FC Bayern immer wieder macht. Aber der ist natürlich in den Fällen, würde ich auch nicht sagen, dass das berechtigt ist. Aber mei, jetzt müssen wir auf unseren lieben Felix hier warten. Mein Gott, jetzt klappt alles andere und jetzt kackt der Rechner die ganze Zeit ab. Es ist schlimm. Weil dieses Mal haben wir zum allerersten Mal wieder einen richtig guten YouTube-Stream. Den könnt ihr euch dann reinziehen. Da könnt ihr uns auf YouTube auch abonnieren.
Mit Ton und dafür, und mit schlechter Bildqualität.
mit vollkommen okayer Bildqualität. Basti ist ein bisschen beleidigt, weil seine Supercam
ein bisschen.
Wahrscheinlich,
ich bin sehr beleidigt.
Wahrscheinlich Auslöser dafür ist, dass es die ganzen Probleme gab bis jetzt. Aber da kann der Basti nichts dafür, das lag auch nicht an seiner Cam. Ich bin mir fast mittlerweile sicher, dass es an dieser Blackmagic Ultra HD Box liegt. Ja, ist auch für die Zuhörer und so auch weniger relevant. So, kann der Felix vielleicht mal endlich seinen Client dann nochmal neu starten, dass wir wieder mit ihm sprechen können, Felix. Naja. Aber so ist es halt. Er weiß schon, dass er jetzt einfach nochmal neu das Ding machen muss, genau wie davor. Aber Basti, ich zeig dir derzeit das Yahya-Touré-Ding. Es ist wirklich... Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr könnt es euch nicht reinziehen. Schaut ihr einfach an. Nee. Das ist so schlimm.
Das sieht irgendwie aus wie so Yaya Touré nach seiner Karriere macht er nochmal so ein Spiel, so wie Diego Maradona.
Ich meine, es ist schlimmer als Diego Maradona.
Oder Lothar Matthäus.
Oh, great God. Oh my God. was ist jetzt mit dem Vogel los hier? Felix
surft bestimmt nebenbei auf dubiosen Seiten.
Ach, dann schießt ihm alles. Er hat auch wieder seinen YouPorn am Laufen da die ganze Zeit. Und schaut sich da auf YouPorn, wie war das der Klassiker damals, Deutschland-Brasilien an. Gangbang. Ach, jetzt kommt Felix. Das ist... Nee, es ist ein bisschen...
Oh, nee, Felix, das geht gar nicht.
Mein WLAN geht scheinbar nicht mehr. Felix! Schreib ihm, es geht gar nicht. Aber das sind halt Profis am Werk, was sie hier gerade erlebt hier. Nimm Kabel. Da machst du ja die besten Tipps. Mein WLAN geht nicht. Nimm Kabel.
WLAN.
Ich habe kein Kabel.
WLAN, also echt, darauf kann man sich doch nicht verlassen.
The technology of yesterday. Naja. Also, wir hatten echt richtig lang viel Spaß mit dem Felix, aber ich schreibe mir jetzt noch eine Sache, probier es und sag Bescheid, wenn es gut geht. Und wir machen jetzt weiter. Weil ihr Hörer solltet davon eigentlich gar nichts mitkriegen. Deswegen lassen wir das auch mal weiterlaufen. Genau, ja, Mats Hummels für den BVB natürlich schon ein Schlag, weil einfach der Kapitän geht, weil die Identifikationsfigur schlecht hingeht und für uns, sagen wir mal so, für den BVB ist der Verlust größer als für uns der Gewinn, sage ich mal so. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn so jemand auf dem Markt ist, unter allen Aspekten, die wir besprochen haben, ist es ein folgerichtiger Schritt.
Ich würde dem BVB halt auch raten, dem Rat von Marc Quambusch, oder? Nee, wie hieß er? Ja. Da zu folgen und ihn nicht aufzustellen im DFB-Pokalfinale.
Was? Das ist uneigennützig.
Damit würden sie vielleicht sonst den FC Bayern stärken, wenn der dann spielt und
im
Kopf schon bei uns ist.
It's just fun. Oh, der Felix sagt, es müsste wieder gehen. Nee, Felix, es reicht jetzt wirklich. Es reicht jetzt wirklich. Mal schauen. Ich rufe ihn gerade an.
Du hast doch vorhin schon vorher erkannt wieder, oder ob es gehen wird oder nicht, oder? Wegen 404.
Das ist ein bisschen anders diesmal als das letzte Mal. Jetzt kommt er wieder und dann sagt er, ja, hier, jetzt geht wieder alles und dann... Ah ja, schau, es ist genau wieder wie vorher. 404 closed. Genau, aber deswegen fand ich es auch noch ganz interessant, wie er sich auf Facebook zu Wort gemeldet hat, sich ja auch in Absprache mit Verein und einer Social Media Agentur. Aber ich wollte es euch nochmal den Schluss zumindest vorlesen. Natürlich habe ich auch auf die vielen Nachrichten und Posts reagiert, um mich zu überzeugen, BVB zu bleiben. Und auch der sehr große Zuspruch nach unserem Heimspiel gegen Wolfsburg, egal ob im Stadion oder am Trainingsgelände oder im Supermarkt, hat mich sehr gerührt. Da wurde er eigentlich ausgepfiffen und hat gesagt, acht scheiß Jahre bin ich hier gewesen. Okay, klar, da spricht die Agentur aus ihm. Das spricht für die einmaligen BVB-Fans und das weiß ich sehr zu schätzen. Ja, da ist er ja wieder. Der Felix ist wieder da. Felix, was ist los? Wirklich, wir müssen professioneller agieren. Du bist hier nicht ein Uli Hoeneß, der die Transfers stört, sondern du bist ein Felix Nocher der Erfolgsfans. Das geht so nicht weiter. Besorg dir bitte ein Kabel.
Ja, habe ich jetzt. Tut mir leid.
Hast jetzt gut. Ein Kabel. Achso, und vorher...
Jetzt diesmal die Technikprobleme.
Du hättest ein Kabel gehabt und hast dann einfach mal WLAN genommen. Okay.
Ja.
Ja, das kann man mal so machen. Weißt du, wir hier immer professionell aufgestellt, jede Sendung, rock solid Audio-Streaming über die ganze Welt und dann kommst du auf einmal an.
Okay. Ja, tut mir furchtbar leid. Felix. Habt ihr weitergemacht wenigstens?
Nee, wir haben nur Scheiß gelabert, ehrlich gesagt.
Rum hat mir das Yaya Touré-Video gezeigt und das hat mich an Diego Maradona erinnert.
Und wir haben gerade Mats seinen Facebook-Post durchgegangen, wo er dann gesagt hat, auch der sehr große Zuspruch nach unserem Heimspiel gegen Wolfsburg, egal ob im Stadion oder am Trainingsgelände oder im Supermarkt, hat mich sehr berührt. Ich habe ihn ein bisschen verarscht, weil er ausgepfiffen wurde. Das spricht für die einmaligen BVB-Fans und das weiß ich sehr zu schätzen. Jetzt werde ich in den noch verbleibenden Trainingseinheiten und den Spielen noch alles geben, um diese Zeit mit einem würdigen Abschied zu ehren, mit dem Pokal in der Hand zurück in den Pott zu kommen nach dem Finale. Danke, Mats. Und jetzt unser lieber Freund Marc Quambusch, der erste Post mit 350 Likes. Leg die verdammte Binde ab. Das finde ich so, ja. Er ist so krass und konsequent. Er will jetzt tatsächlich, dass, ich meine, das muss man sich jetzt mal vorstellen, wenn jetzt Mats Hummels fürs letzte DFB-Pokalfinalspiel vom Amt des Kapitäns zurücktreten würde, in die Kurve der Dortmund-Fans gehen würde, sein Trikot abgeben würde, seine Binde abgeben würde, seine Ehre abgeben würde und sagen würde, ich bin es einfach nicht mehr wert, diese Binde und das Trikot zu tragen. Die Binde.
Ja, ich hab am Dienstag beim Fußballtraining haben wir auch schon drüber gesprochen und da habe ich gesagt, es wäre so witzig, wenn Dortmund gewinnen würde und Mats Hummels den Pokal in die Luft hebt und das ganze Stadion hinauspfeift.
Na, das wäre nicht witzig. Das wäre schon brutal. Das würde, glaube ich, auch nicht passieren.
Nein, natürlich werden wir gewinnen.
Aber ja, da bin ich mir nicht so und sicher. Die Spannung ist schon raus bei uns.
Das nächste Witzige ist, dass ja das erste Saisonpflichtspiel der Supercup sein wird. Bayern gegen Dortmund.
Oh, da gibt es dann wieder die traditionelle Schwerstverletzung von Martinez oder von irgendeinem anderen Spieler auf unserer Seite.
Juhu. Kleiner Kreuzbandriss.
Minimum. Ja, trotzdem auf jeden Fall so früh in der Saison, vor der Europameisterschaft, für fast schon, Klarheit ist jetzt übertrieben, aber einen Grundpfeiler für die nächste Transfersaison zu legen, zeigt wieder mal die Professionalität von Reschke, aber auch wie viel Arbeit sich Ancelotti wohl schon gemacht haben muss, weil der muss ja da mitgeredet haben. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Transfer, der einfach so zwischendrin gleichzeitig, hat mich ein bisschen an Luca Toni und Ribéry erinnert, mit Hummels verkündet worden ist. Sogar einen Tick davor, nämlich Renato Sanchez von unserem Champions-League-Gegner Benfica Lissabon wechselt zum FC Bayern München. Was ganz ehrlich, Burschen, was war das Erste, was ihr gedacht habt, als ihr das gehört habt? War das A, boah geil, Alexis Sanchez wechselt zum FC Bayern? War das B, Renato Sanchez? What the fuck? War das C? Ist Breno zurück? Was habt ihr gedacht?
Also wirklich am ersten A, weil durch die Stadionfolge war ich total gehypt von irgendwelchen neuen Benfica-Lissabon-Talenten und hier, als ich mich da vorbereitet habe, was? Das größte Talent seit Cristiano Ronaldo, 85 Millionen festgeschriebene Ablöse, den holen wir jetzt für 35 Millionen? Ich musste nur an die Interviews denken, liebe Grüße und es hat sich wieder bewahrheitet, hier Benfica Lissabon, laut Talentschmiede, alle Spieler werden weggekauft. Super.
Habt ihr das, kennt ihr das Video, das muss ich auch mal euch schicken. Da ist ein Training von der portugiesischen Nationalmannschaft und man sieht, wie ein Fan aufs Spielfeld stürmt. Dann sieht man, wie Ronaldo da steht und erwartet, dass der Fan zu ihm stürmt. Der Fan stürmt an Ronaldo vorbei und umarmt Renato Sanchez.
kenne ich natürlich nicht, aber...
Super geil. Felix, was war dein erster Gedanke?
Also erstmal gerade zu deiner Frage, du hast bei A Alexis Sanchez gesagt, das war dann ein Versprecher, oder?
Nein, das war mit Absicht, weil viele in dem ersten Momenten gedacht haben, wir haben Alexis Sanchez verwechselt. Verwechselt. Ah, ja, okay. Eingekauft. Das war kein Versprecher.
Das war jetzt nämlich meine Frage, weil Basti hat ja gerade gesagt, er wird A sagen.
Am so. Ersten A, ja, ich habe es auch tatsächlich nicht gecheckt, aber genau.
Also
ich,
du hast dich einfach mega gefreut, dass
ich das ja, genau, ich habe mir gedacht, total überraschend und total cool und hoffentlich klappt's und es wird nicht ein totaler Reinfall. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall am Anfang mega gefreut und dann so Arbeitskollegen haben schon, ja, wer ist denn das, wieso, was soll das? Und dann wollte ich schon so, ja, hier, der ist ein mega Talent, voll gut, mal gegen Bayern hat jetzt vielleicht nicht super den krassen Impact gehabt, aber in manchen Szenen hat man schon aufblitzen sehen, was er kann, wollte das machen, was der Ruben hier, glaube ich, schon vorbereitet hat, so schnell Kollegen, Arbeitskollegen YouTube-Video zeigen, wie geil der Typ ist. Ich muss sagen, es hat nicht so ganz funktioniert, aber ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ja.
Ich habe da auch nur die Szenen mal rausgebildet. Es gibt ja immer diese Renato Sanchez versus FC Bayern und so, wie er halt in den Spielen gegen uns war. Da war er so, naja, da war er so ganz okay, relativ normal. Sorry, Felix, ich habe mit dir auch wieder voll reingequatscht. Quatschlos.
Ja, ich habe ja dann eigentlich noch gar nicht wirklich was gesagt.
Ja, genau.
Bei mir war es weder A, B noch C, bei mir war es eher D. Oh, krass, also es war überraschend,
ja.
Dass man einfach überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Aber ich bin da jetzt nicht so optimistisch, dass das so der mega geile Top-Transfer ist. Weil aus verschiedenen Gründen. Schieß erstens, los. Weil er einfach so mega jung ist, 18 Jahre alt.
Obacht.
Hat gerade mal eine halbe Saison in der ersten Liga gespielt. Also der ist ja erst seit Oktober überhaupt hat er bei Benfica gespielt. Also diese Videos da, die bestehen jetzt aus 12 Saisonspielen, ja, vielleicht 25 Saisonspielen, keine Ahnung. Und auch da war er nicht konstant so stark in den Spielen gegen uns. Klar, das ist Champions League Viertelfinale, das ist allerhöchstes Topniveau. Aber du hast es schon gesagt, hat er jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. Also auf der anderen Seite ist er natürlich unbestritten ein Riesentalent, wie der Basti gesagt hat, das wahrscheinlich größte Talent seit Cristiano Ronaldo in Portugal, hat die super Schule von Benfica durchlaufen, hat in allen U-Nationalmannschaften in Portugal gespielt, hat jetzt auch schon in der A-Nationalmannschaft debütiert. Aber es sind natürlich schon sehr viele Vorschusslorbeeren. Ich weiß nicht, ob er in seinem Alter schon konstant auf so hohem Niveau spielen kann. Und dann noch das Nächste ist halt, auf dieser Position im zentralen Mittelfeld sind wir halt schon, also das ist halt die Frage, ob wie qualitativ gut er spielt, aber da sind wir halt eigentlich schon haben wir die meisten Spieler überhaupt. Da haben wir, keine Ahnung, so 6 bis 8 Spieler, die auf diesen 3 Positionen spielen können. Also es war jetzt ja nicht eine Position, wo wir auf jeden Fall jemanden Neuen gebraucht haben.
Ja, ganz super zusammengefasst. Ganz, ganz, ganz viele Aspekte, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich dazu sagen möchte. Basti, du musst aber auch mal mich unterbrechen, danke. Ja, ganz am Anfang bin ich auch so ein bisschen zusammengezuckt, weil tatsächlich sind wir da super besetzt und mein erster Gedanke war, oh fuck, wird noch schwerer für Rode da zum Einsatz zu kommen. Aber du hast recht, wir haben wahnsinnig viele Spieler, die da spielen können. Das wird auch bedeuten, dass viele Spieler weggehen. Solche Leute, die wir eh schon abgeschrieben haben. Sorry, Basti. Salzwunde, Fingerwunde, Rode.
Ich habe mich gerade gewundert, warum du den überhaupt noch erwähnt hast. Es ist schwierig für ihn, mit Einsätzen zu bekommen.
Dass er eh schon weg ist. Aber auch für die anderen, für Joyberg oder so. Für ganz viele wird das ein Problem werden. Aber nochmal ganz zum Anfang zurück. Ob der Mann jetzt der Mega-Spieler ist, ich habe mir die ganzen Sachen angeschaut, er hat bei Benfica losgestartet, hat gleich ein paar Tore gemacht, hat stark gespielt, er hat so, wenn man ihn so spielen sieht, ist er technisch gut, er hat so einen unglaublich starken Körper, er versteht so wahnsinnig seinen Körper einzusetzen, er macht sich immer so unglaublich breit, ist total schwer vom Ball zu trennen. Typ her würde ich fast sagen, Vidal nur nicht so aggressiv, aber so ein ganz starker Spieler, der die Bälle behaupten kann, vielleicht so ein bisschen Martinez-mäßig.
Aber spielt technisch stärker und mit mehr Übersicht als Vidal.
Spielt einen klugen Pass, ja, und für sein Alter überraschend auch stark nach vorne, ganz ruhig, technisch super versiert. Spielt halt so diese ganz klassische Mitte, gell? 6, 8, 10, wobei eher auf der 6 und auf der 8 würde ich ihn sehen. Bei Benfica hat er sich auch oft so weit zurückfallen lassen, wie jetzt zum Beispiel halt Vidal oder ein Alonso bei uns oder ein Schweinsteiger früher. Und ich habe mich trotzdem einfach total gefreut. Es war ein Spieler, bei dem ganz viele hinterher waren und den man jetzt halt relativ früh geholt hat, als es vielleicht noch überhaupt möglich war, ihn zu holen. Was man noch mal ein bisschen erklären muss, was viele jetzt nicht so wirklich durchschaut haben. Wir haben jetzt 35 Millionen sofort quasi bezahlt für ihn. Das hat der FC Bayern wieder PR-mäßig sehr clever gemacht. Haben so verkauft, als würde der 35 Millionen kosten plus ein paar kleine Boni. Benfica hat es dann in so einem Ding richtig gestellt, wie das genau abläuft. Also wir zahlen 35 Millionen. Dann zahlen wir jedes Jahr in den nächsten 5 Jahren, in denen er mindestens 25 Pflichtspiele macht, 5 Millionen Euro zusätzlich an Benfica. Also 25 Millionen on top und nochmal 20 Millionen on top, sollte er einer der drei Nominierten zum FIFA Ballon d'Or werden. Also gehen wir davon aus, wir werden wahrscheinlich, wenn es gut läuft und er für uns spielen wird, werden wir wahrscheinlich 60 Millionen Euro für ihn zahlen. Das ist dann doch die höchste Transfersumme, die wir je für einen Spieler gezahlt haben, und ein schöner Tag, an dem wir dann so, jetzt nicht direkt gesagt, aber getan, 95 Millionen Euro ausgegeben haben für Mats Hummels und Renato Sanchez.
Das ist doch voll gut, 2 Spieler für
zu kaufen. Zum Preis von einem.
Ja, genau.
Nee, aber tatsächlich, ganz viele wollten den haben. Ich bin dann auch sehr gespannt, ob er bei uns seine Einsätze sofort kriegt. Aber wieder Meisterleistung von Reschke. Man hat doch überhaupt nichts davon gehört.
Nee, ich freue mich einfach drauf. Es kann natürlich auch so sein, dass das eine komplette Enttäuschung wird. Also wie es der Felix sagte, er ist halt wahnsinnig jung. Es ist einfach nur ein Riesenversprechen irgendwie. Aber ich habe mich auch darüber mal wieder gefreut, weil ich finde, ja, das hatte man schon lang nicht mehr, so einen Transfer, wo so ein vermeintliches Supertalent kommt.
Ja.
Bisher hat es auch leider, muss man sagen, nicht so geklappt, wenn wir sowas gemacht haben.
José
aber
Sosa.
Vielleicht ja dieses Mal.
Breno. Also, ja, bei Kimmich war es ja eigentlich andersrum in dieser Saison. Er ist gekommen, man hat überhaupt keinen gedacht, was will der überhaupt bei Bayern? Kriegt er überhaupt eine Minute Einsatzzeit? Und dann hat er sau oft mega gut gespielt.
Ja, überhaupt die Transfers oder Costa hatte man jetzt auch keine so hohen Erwartungen irgendwie.
Der Costa würde ich im Nachhinein schon wieder ein bisschen anders bewerten. Da war der Start halt so mega gut. Aber trotzdem halt, es ist, glaube ich, ein super Mittel, um halt gegen die Top-Premier-League-Vereine hier, Manchester hatte ja 90 Millionen Euro schon dafür für ihn geboten, dass man die halt ausstechen kann. Und zwar sehr früh vor der EM, wo er danach wahrscheinlich noch teurer geworden wäre, so. Je länger man wartet, so zu dem Zeitpunkt solche Top-Transfers einzutüten, ohne dass irgendein Gerücht rauskommt, ist doch der Wahnsinn, oder? Also
ja, auf jeden
sehr, Fall. Sehr, sehr stark.
Unglaublich, wie man das geschafft hat, wurde ja eigentlich die letzten Monate in allen Medien täglich fast in jedem Ticker vorgekommen ist, dass er irgendwo hinwechselt oder irgendein Verein an ihm interessiert ist. Aber was ich noch zur Ablösesumme sagen wollte, ja, das ist viel Geld für die beiden, an einem Tag 70 Millionen, dann noch die Bonuszahlungen, die dazukommen werden, zumindest die für die Einsätze.
Ja.
Aber im Gegensatz werden uns ja auch einige Spieler verlassen, für die wir Ablöse kriegen, also Benatia, Rode,
Benatia Götze 20 vermutlich. Millionen wahrscheinlich,
ja, Götze
Rode
auch
15.
Ja, Götze nochmal 20 oder 30, irgendwie so in dem. Heuberg wird ja vermutlich auch gehen, sind auch nochmal 5 bis 10. Also es sind ja dann auch insgesamt so um die 50 Millionen, die wir da vermutlich wieder einnehmen werden. Also
ganz ehrlich, also Geld spielt da auch wirklich keine Rolle. Das ist mir als Fan auch immer irgendwie egal. Also ganz ehrlich, ja. Wirklich, Leute, es ist doch,
auf alle.
Nein, das ist doch mir, es ist nicht mein Geld. Wenn wir das Geld haben, dann sollen wir es doch ausgeben.
Du zahlst doch Mitgliedsbeitrag und du kaufst Tickets. Das ist dein Geld.
Für euer Scheißgeld sind wir doch selber verantwortlich. Daher.
Das sind die Steuern des FC Bayern, der Mitgliedsbeitrag und die Tickets.
Das ist die Strafgebühr, die ich jedes Mal zahle im Stadion da. Nee, ja, da habt ihr schon recht, aber wirklich, da bin ich irgendwie schmerzfrei. Es ist einfach auch der Preis, den man mittlerweile zahlen muss für Top-Talent. Und das ist wirklich ein Spieler, den wir jetzt total früh geholt haben. Ich muss zugeben, ich hätte wesentlich lieber Dembele gehabt als Renato Sanchez, aber vielleicht holen wir auch noch Alexis Sanchez und dann sind alle glücklich.
Das ist es eben, was ich ja eben gesagt habe. Das ist halt eigentlich eine Position, wo wir keinen Handlungsbedarf hatten.
Ja, aber es ist halt auch, geht halt auch in die magische Richtung 2021. Wir stellen unser gesamtes Team ja gerade auf mit den Vertragsverlängerungen und so auf das Jahr 2021 ein. Und natürlich Alonso ist jemand, der bald weg sein wird. Vielleicht.
Alonso, Vidal wird auch nicht jünger, ist schon klar.
Ja.
Also, und
aber
ja,
trotzdem hätte ich genauso gesagt wie du, Felix.
Ja, aber wenn man halt die Chance hat, ihn zu bekommen zu einem Preis, der noch okay ist, in den nächsten Jahren wahrscheinlich in die Höhe geschnellt wäre, dann und er ist halt auch eben noch so jung und er muss halt vielleicht auch nicht eben in jedem Spiel seine Leistung bringen, sondern kann auch langsam herangeführt werden, jetzt wo Alonso noch ein Jahr da ist. Ja, also dann muss man es halt auch einfach machen, wenn man die Chance hat, und dass es halt so super eingefädelt war, das ist halt schon ja super gelaufen.
Portugal ist schon bei der EM, gell? Bin ich mal gespannt, ob er dann im Kader ist. Und weil das ist halt wirklich auch so ein Punkt, das fand ich halt so interessant. Angenommen, der spielt jetzt halt so eine super Spitzen-EM, könnte halt gleich nochmal viel teurer werden. Also es ist halt einfach so, so ein bisschen eine Wundertüte, weil, wie du schon gesagt hast, er hat noch nicht so lange gespielt, er hat einen mega Schuss, er körperlich sehr, sehr stark, er hat viele schöne technische Sachen gemacht, tollen Überblick, dribbelt auch total gut, aber so wahnsinnig kann ich es nicht einschätzen. Aber was halt auch mal so ein interessanter Faktor ist, und deswegen bin ich halt kein Michael Reschke, hättet ihr mich gefragt, ob, hättet ihr mich gefragt, ob ich nach den Spielen zum Beispiel von Schachtor Donetsk gegen uns oder auch selbst den YouTube-Zusammenschnitten, ob ich für Douglas Costa 1 Million Euro ausgebe, hätte ich gesagt, nö. Was ist wirklich mit dem Typen?
Weil sonst ist es ihm wurscht, wie viel Geld der FC Bayern ausgibt.
Nein, aber Million. Hätte ich gesagt, der kann nichts, den braucht man nicht. Und das hat er gesehen. Wir haben ihn gekauft, er hat sofort eingeschlagen, am Ende ein bisschen schwächer geworden, von mir vorhin kritisiert.
Ja, aber man darf das ja auch nicht.
Ihr wisst, was ich meine.
Man muss auch die ganze Saison sehen, man darf eben das auch nicht vergessen, wie gut er auch schon gespielt hat. Nee, aber das, ja, ich glaube, das ging uns allen so, oder? Ja. Wir waren ja alle davor so, wer ist das hier? Der hat doch nichts Tolles gemacht bisher.
Ich dachte, es wird heute eine super kurze Folge, Bastian. Jetzt sind wir schon bei 1 Stunde 12 Minuten und Felix.
Ey, und dann war es so gut.
Ja.
Mal schauen, wäre schön, wenn es beim wieder so klappt.
Was heißt das jetzt für die anderen Spieler? Wir haben gerade schon angesprochen, Rode, aber das war schon vorher klar, wird höchstwahrscheinlich gehen.
Rode ist weg.
Heuberg werden wir auch nicht mehr gebrauchen können.
Jo.
Jetzt erst recht nicht mehr. Und auch Götze war aber auch schon vorher klar, wird Götze höchstwahrscheinlich weg, gehen. Aber ich frage mich dann noch zum Beispiel, was ist mit Thiago?
Ja, Thiago, der hat sich auch immer zum Verein tatsächlich bekannt. Ich glaube, er bleibt.
Solange Pep da war, ja.
Nee, auch. Er hat auch, als feststand, dass Pep weggeht, explizit gesagt, dass er nicht, dass sein Verbleib beim FC Bayern nichts mit Pep zu tun hat.
Ja, aber jetzt kann Pep ja nicht mehr Gündogan holen. Das ändert vielleicht alles.
Für Günni. Naja. Also Thiago. Ja,
aber worauf ich auch hinaus will, ist halt auch, dass Thiago jetzt halt diese Saison halt auch nicht die Leistung gebracht hat, die wir uns versprechen.
Ich würde echt gern wissen, was mit Thiago los ist. Irgendwas passt da überhaupt nicht. Irgendwas ist da komisch. Für mich sieht das so aus wie ein Spieler, der, oh Gott, ein Tiefenpsychologe wieder, der in irgendeiner Form gerade Probleme hat, wo der Kopf nicht frei ist. Ich weiß nicht wieso, aber er erinnert euch an die ersten Spiele von dem, auch an der Defensive, die Übersicht, die Pässe, die er gespielt hat, die Technik. So und irgendwie ist das alles weg, außer dass er ab und zu nochmal ein paar Übersteiger macht, bevor er irgendwas macht, aber die völlig sinnfrei sind. Also ich würde die Liste auch noch gerne erweitern. Ich meine, Tusky werden wir niemals nie einkaufen. Benatia, hast du auch schon gesagt, geht wahrscheinlich weg. Also es wird ein ganz schöner Umbruch sein. Also momentan gehe ich eigentlich fest davon aus, dass Benatia, Tusky, Rode, Götze auf jeden Fall weg sind. Vielleicht sogar auch Alonso, weiß ich nicht. Rafinha gibt es ja auch die Gerüchte, dass er zu Arsenal geht und so. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Fluktuation.
Ja. Haben uns auch immer so ein bisschen gewünscht. Wobei da auch Spieler dabei sind, natürlich, bei denen man sich es eigentlich nicht gewünscht hat, weil es eigentlich junge Spieler waren, wo man eher sich erhofft hat, dass die in die Mannschaft einrücken und zu neuen Stammkräften bei uns werden.
Was halt auch ganz, ganz interessant ist, nach den beiden absoluten Top-Transfers war man natürlich auch noch an einem ganz heißen Mann dran. Spitzenrückholaktion, Felix großer Fan, Sandro Wagner. sollte endlich mal zum Spitzengehalt verholfen werden. Also ich habe mich totgelacht, du hast es jetzt sogar noch reingeschrieben. Also glaub wirklich irgendjemand jetzt ernsthaft. Ist ja
aus einer seriösen Quelle.
Ja, ja, seriöse Quelle, wenn dann holen wir den für die zweite Mannschaft, den Vogel. Also wirklich, dass ein Sandro Wagner überhaupt Bundesliga spielen darf. Ja, er war immerhin damals mit Kroos, Hummels etc. In der letzten Mannschaft, die damals sogar das Amateurderby, glaube ich, gewonnen hat. Da waren Hummels, Toni Kroos, Sandro Wagner. Ja, waren da noch alles dabei. Oh Gott, da brauche ich jetzt wieder Napto. Kraft. Das ist die
Nationalmannschaft von heute.
Kraft, ja, genau. Sandro Wagner, ey. Also wirklich, wenn wir. Ja. Jetzt kommt meine Theorie, Leute.
Wieso machst du jetzt den so mega nieder? So, ja, so
Wagner.
Ja, man darf nicht mal erste Liga spielen, also bitte. Das ist jetzt nicht übertreiben.
Ich
wenn 14 Saisontore geschossen.
Jo, super. Also, 14 Saisontore, okay. Er hat ein Tor gegen uns gemacht, sollte man sofort kaufen.
Ja, eben, wir müssen die anderen schwächen.
Es ist wahrscheinlich in der Torschützenliste, ich weiß jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich hinter Müller der zweitbeste deutsche Torschütze, oder?
Okay, dann Quizfrage für euch. Ich weiß auf jeden Fall ganz genau, Felix wird die Frage sofort korrekt beantworten. Welchen ehemaligen Bayern-Spieler sollten wir momentan holen, wenn wir einen torgefährlichen Stürmer in Topform haben wollen?
Pizarro. Ah nee, Gomez wahrscheinlich.
Ja, oder? Mario Gomez. Geht wahrscheinlich wieder zurück zu Florenz, wird nicht mehr so ganz so viel kosten. Wieso nicht? Für die zweite Reihe, ich bin immer noch großer Mario-Fan. Perfekter Finisher. Passt nicht in unser Konzept, aber passt vielleicht ins Konzept von Carlo Ancelotti.
Ich glaube aber nicht, dass er sich das nochmal antut.
Nee, glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Aber trotzdem, Sandro Wagner, also ich bitte euch.
Ich würde für ihn hoffen, dass in England jemand gebrauchen kann.
Ja, komm, irgend so ein Noob-England-Verein.
Nein, kein Noob, schon eine vernünftige Mannschaft.
Wie, was für eine vernünftige Mannschaft?
Zum Beispiel Man U. Die haben auch keinen Mittelstürmer.
Ach, du meinst jetzt Gomez?
Ja.
Ach so, ich dachte, du meinst Sandro Wagner. Weil der wird ja auch mit der Premier League in Verbindung gebracht.
Nein, ich habe Gomez gemeint.
Ich verstehe es nicht, an Gomez seine Stelle würde ich einfach in der Türkei bleiben. Der hat jetzt, dem geht's da gut, der macht da seine Tore. Für ihn habe ich mich einfach total gefreut, weil Felix und ich waren immer so die Gomez-Fans und es gibt immer noch keinen Stürmer, der so eine gute Torquote hat wie er, außer jetzt Lewandowski in dieser Saison.
Ja, das ist korrekt, aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt in Istanbul wohnen bleiben wollen würde.
Oh, das ist eine mega geile Stadt, aber du spielst das Politische an, oder?
Ja.
Okay. Ja, hast schon recht. Andersrum gefragt, Burschen, jetzt stehen schon einige Transfers quasi fest. Hummels und auch unser Renato Sanchez. Auf welchen Positionen müssen wir denn zwingend noch was tun für die neue Saison?
Ja, also Stürmer haben wir ja gerade zwar im negativen Sinne angesprochen mit Sandro Wagner, aber da fehlt uns ja eigentlich schon ein Backup, weil wir haben Lewandowski und Müller, die da vorne in der Sturmspitze spielen können, aber sonst halt keinen. Gut, Lewandowski ist halt auch einfach nie verletzt, Müller eigentlich auch nicht. Das ist unser großer Vorteil.
Die unkaputtbaren, gell?
Ja, aber es wäre ja schon auch in dieser Saison so gewesen, dass wir, wenn jetzt die beiden mal ausfallen würden, dass wir dann da keinen gehabt hätten, den wir da vorne hätten reinstellen können.
Ja, Mario.
Und das, ja. Jetzt. Also kein.
also kein.
Deswegen, da bräuchte man halt mal wieder ein Backup. Das ist aber ja allerdings schwer. Klar, da kann man halt eigentlich so einen wie Pizarro vor ein paar Jahren, der halt schon älter ist und sich auch mal gern auf der Bank Platz nimmt und dann halt nur spielt, wenn es halt sein muss. Oder ein Junger, der halt ja das Potenzial hat, aber da ist halt auch das hat ja auch schon in den letzten Jahren nicht funktioniert, wenn man sich an Petersen erinnert zum Beispiel, der war ja eigentlich der Letzte, der da war, weil ich glaube nicht, dass ein Topstürmer, wie es ja auch schon in den Medien in den letzten Monaten öfters zu hören war, Higuain, dass der zu uns wechselt und um dann mit Lewandowski um Stammplatz zu kämpfen.
Ja, oder wir spielen mit zwei Stürmern. Oder glaubt ihr da überhaupt nicht dran, dass er das System aufweicht?
Ja, doch, aber das wären ja dann auch wahrscheinlich eher Müller und Lewandowski. Hm. Gut, aber dann hätte natürlich ein dritter Stürmer schon eine größere, so ein Top-Stürmer wie Higuain, schon eine größere Chance zu spielen, wenn es zwei Positionen geben würde.
Oder Morata, klar. Der war ja auch ab und zu mal in der Gerüchteküche vertreten.
Ja.
Aber
das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber da würde ich schon Handlungsbedarf sehen.
Na, tatsächlich finde ich immer noch, dass wir auf jeden Fall einen Außenverteidiger brauchen. Das finde ich die größte Baustelle eigentlich, einfach auch für die Zukunft gesehen, mit Philipp Lahm, der jetzt momentan wieder gerade in der zweiten Saisonhälfte fast unser bester Mann war, mir unglaublich gut gefallen hat, wieder ganz stark ist, zwischenzeitlich auch nicht so stark war. Aber dass wir halt auf den Außen noch einen starken Außenverteidiger holen, wahrscheinlich einen rechten Außenverteidiger, dass auch da mehr Möglichkeiten für Alaba sind. Und ich
vor allem halt einen Jungen, der halt auf längere Sicht Lahm ablösen kann.
Genau, entschuldige, ja.
Mitchell Weiser zum Beispiel.
Oh ja, Topmann. den holen wir in 3 Jahren zurück, wenn er dann Kapitän in Berlin ist. Und halt, ich finde auch, glaube ich, weiterhin, dass man fast auch wirklich so einen Außen braucht, wie jetzt Alexis Sanchez oder ähnlichen, weil ich finde, man darf sich nicht mehr wirklich, wenn man seriös planen will, auf Robben und Ribéry nicht mehr verlassen. Die Körper sind zu alt. Das ist wie so ein Regenbogen, wenn er mal spielen kann, dann freut man sich, dann sieht man ihn, ist er schön, aber er ist halt einfach nur ganz selten da und wird ganz selten nur erscheinen. Und irgendwie hat halt Comas jemand, der noch großes Entwicklungspotenzial hat, aber Douglas Costa hat mich dann, vielleicht sehe ich das auch zu negativ jetzt, dann doch am Ende auf allerhöchstem Niveau sehr enttäuscht. Und da hat einfach in diesen Spielen hat einfach einer gefehlt wie fucking Robben. Vielleicht gibt es auch keinen wie Robben, jemand wie Robben nicht nochmal mit dieser Torgefahr, mit allem. Aber da sehe ich schon noch einen Bedarf für einen Top-Mann. Also ich würde es, wenn wir noch jemanden brauchen, sagen, allererstes und allerwichtigste Position der Außenverteidiger. Dann ein schneller guter Außen nochmal und vielleicht erst dann ein Stürmer noch.
Ja, also ich hätte auch nach Stürmer noch weitergemacht und wäre auch auf die beiden Positionen eingegangen. Da hast du schon recht, rechter Außenverteidiger meinst du ja jetzt vor allem. Lahm wird noch 1-2 Saison spielen, das ist jetzt noch nicht so dringend, dass man da auf jeden Fall was tun muss. Klar, der Leistungsabfall, wenn Rafinha spielt, ist da, aber für normale Bundesligaspiele ist er schon ein vernünftiger Backup. Klar, auf lange Sicht braucht man da einfach einen Nachfolger von Lahm, aber da sehe ich jetzt den Handlungsbedarf noch nicht so dringend, dass es unbedingt in dieser Saison sein muss. Aber das mit dem Außenstürmer, da hast du schon recht, auf Robben und Ribéry darf man sich überhaupt nicht mehr verlassen. Ich meine, wie viele Spiele haben die diese Saison gemacht? Jeder wahrscheinlich so um die 10 Spiele, keine Ahnung, von fast 50. Costa und Coman sind super in die Saison gestartet, haben uns super überrascht,
ja.
Vor allem Costa, aber sind dann halt auch umso stärker wieder abgefallen. Und wie du gesagt hast, Coman hat zumindest noch das Entwicklungspotenzial, bei Costa kann man sich nicht sicher sein. Das wird sich in der nächsten Saison zeigen, ob er das Niveau hat für große Spiele, aber da brauchen wir, denke ich, auch, also es wäre schon gut, wenn man da noch einen Top-Spieler hätte.
Ja, du hast fast komplett richtig gesagt, 12 und 15 Spiele haben sie gemacht. Ja.
Also ich finde auch, die Außenverteidigerposition von Philipp Lahm ist eigentlich die größte Baustelle, wenn man es so nennen will, oder wo wir am dringendsten Bedarf haben. Was jetzt noch gar nicht genannt wurde, ich weiß nicht, wen ihr da dann seht, Martinez wahrscheinlich, aber auch Alonso, finde ich, ist wichtig, dass man auf der Position ersetzt. Also da muss man auch unbedingt schauen, dass man was macht.
Renato Sanchez.
Ja, da haben wir Kimmich, Sanchez, Vidal,
ja, da haben wir Thiago, Überfluss.
Können da alle spielen. Also das
selbst Alaba ist ja also eigentlich Thiago auch einer, den man da reinnehmen muss, oder? Findet ihr nicht?
Aber also Thiago ist für mich zu wenig, hat zu wenig Defensivqualität. dafür und hat eben jetzt nicht überzeugt. Bei Sanchez muss man mal auch abwarten. Also ich muss ehrlich gestehen, diesen Vergleich, den der Ruben gezogen hat mit Vidal, den habe ich bisher noch nicht so in ihm gesehen. Für mich war dann doch eher die technische Versiertheit da irgendwie im Vordergrund
bei wem, bei
gestanden.
Bei dem Sanchez?
Ja.
Ja, das ist schon echt ein Tier.
Und Vidal ist halt, weiß ich nicht, ob dem seine, hat man auch schon angesprochen, Fähigkeiten, was Übersicht und taktisches Verständnis und so weiter angehen, das ersetzen können, was halt Alonso als Taktgeber von hinten raus machen kann. Kimmich, okay, da würde ich zustimmen.
Ja, Kimmich ist auf jeden Fall der intelligentere Fußballer jetzt schon als Vidal, aber Vidal hat auch viele Sachen, die einfach unersetzlich sind.
Und ja, auf jeden Fall, aber da würde ich halt, der müsste, wenn dann, das wäre dann in einer Kombination sowas wie Kimmich, Vidal, aber bisher, ja, muss man dann schauen. Es war halt jetzt so, dass Kimmich da auch nicht gespielt hat auf der Position, weil, wie ihr schon angesprochen habt, der Bedarf in der Innenverteidigung war. Da muss man halt dann auch mal schauen, wie das dann funktioniert.
Ja, ist eigentlich schon auch herausragend, muss man auch im Nachhinein nochmal sagen, wie krass Pep und die Mannschaft das mit dieser Innenverteidigung überbrückt haben, dass sie überhaupt überall so gut im Rennen geblieben sind. Mit einer Innenverteidigung und teilweise Alaba, Kimmich in den wichtigsten Spielen. Schon ein absoluter Wahnsinn eigentlich. Ja. Jetzt wollte ich nochmal auf den lustigen Artikel eingehen vom Felix. Bevor ich dann nochmal darauf eingehen will, dass wir schon mal wieder komplett vergessen haben, dass wir eine Volksfrage gestellt haben und alle Antworten der Volksfrage wahrscheinlich vorweggenommen haben.
Also ich dachte, du hast es aber bewusst so gemacht, weil oben stand extra Erfolgsfrage. Und
ja, ich
Felix hat geplant und ich habe es verplant. Nee, aber jetzt hier nochmal auf den lustigen Artikel. Ich zitiere und stelle die Thesen des Autors in den Raum und ihr sagt was zu den Thesen. Shoppen macht Spaß, doch Geld ausgeben will gelernt sein. Manchmal stellt man später fest, dass man es aus dem Fenster geworfen hat. Die beiden neuen Transfers wurden an die Anlehnung an die zwei traditionellen Münchner Modelle getätigt. Vor allem lassen sie große Zweifel zu, ob die Chefeinkäufer des FC Bayern das Geld des Vereins gut investiert haben. Sanchez, erinnert an das Modell, hat gegen Bayern gut gespielt. Der Holländer Römer Kai wurde vor gut 10 Jahren gekauft, nachdem er 3 Tore gegen Bayern geschossen hat. Alexander Baumjohann genügte gar ein einziges starkes Spiel gegen die Roten. Feuer frei.
Also, ich wollte jetzt sagen, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist herzlichst F.J. Wagner.
Ja, also das ist, doch auch eine Dämlichkeit und eine...
Also, auch als ob Sanchez so mega krass überragend gegen uns gespielt hat. Also, wäre vielleicht nicht schlecht, aber der hat doch nicht... Also, keine Ahnung.
Nicht mal auffällig war der. Das ist auch geil, ja, Sanchez mit Roy Makaay zu vergleichen. Der damals schon gestandener Spieler war. Ja. Sanchez mit Alexander Baum.
Und vor allem der Roy Makaay war ja auch nachher bei uns mega gut. Also das ist ja, den kann man ja nicht in einem Satz nennen mit Alexander Baumjohann.
Alexander Baumjohann, Jan Schlaudraff, das waren so die Klassiker.
Ja, und Roy Makaay und Giovane Elber.
Ja, wirklich. Ja, ist halt wirklich so eine, es wirkt irgendwie so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, F.J. Wagner so ein bisschen verbittert und wir schnappen uns jetzt mal die super Klischees, die es über den FC Bayern gibt und wenden die vollkommen irrational und planlos auf 2 Transfers an. Ja. Okay, und der zweite, der Transfer Hummels ist das Modell Machtdemonstration. Dafür stehen die Namen Götze, Lewandowski, Gomez, Ismail, Magath oder noch früher Rehagel, Sforza, Herzog und Del Haye. Ob der Spieler oder Trainer viel hilft, ist nicht entscheidend. Hauptsache, der deutsche Rivale wird vor ein Problem gestellt.
Ja, nachdem wir so überbesetzt sind in unserer Innenverteidigung sind, da nie Probleme haben mit irgendwelchen Verletzungen oder sonst was und Mats Hummels eigentlich auch nichts taugt, kann man dem schon zustimmen.
Ach ja. Es ist
Hauptsache Dortmund geschwächt.
Ich
haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Ja, Dortmund geschwächt, ja, mit Sicherheit. Nur deswegen gekauft, nein. Schwachsinn. Müssen wir die Spieler, die am besten sind, kaufen von einer Mannschaft, die gut ist und die unsere Konkurrenz ist? Ja, wahrscheinlich, weil die anderen Spieler sind vielleicht nicht gut genug und man kann uns nicht mehr vorwerfen, dass wir nur noch in der Liga wildern, weil wir kaufen Costa, wir kaufen Kummer, wir kaufen Vidal, wir kaufen Renato Sanchez. Das sind ja alles Bundesliga-Spieler.
Der Costa mehr nur gekauft, weil der hat mit Donetsk gegen uns zu stark gespielt und wir wollten halt Donetsk schwächen.
Nee, wir waren überzeugt davon, er kann gut faulen, der Ribéry kaputt getreten damals. So einen brauchen wir auf jeden Fall im Team. Oh Gott, ist das dämlich. Es ist einfach auch generell dieses ganze Kack-Argument. Es ist einfach ein Fressen und gefressen werden. Was sagen denn die anderen Vereine, von denen Dortmund die ganzen Spieler wegkauft? Ist da so ein Geschrei? Nein. Natürlich schwächt Dortmund mit dem Kauf von Marcus Reus, ein Borussia Mönchengladbach, Adrian Ramos, ein Hertha BSC. Natürlich holen sie sich auch die ganzen Supertalente irgendwo anders her. Es ist halt einfach, jeder kauft von jedem, jeder frisst den Nächsten, jeder will das halt da, wo er kann und man versucht halt die Talente zu kriegen, die man kriegen kann. Das ist einfach idiotisch zu glauben, dass es großartig anders laufen würde. Na Gott, Gott, Gott. Okay, die Erfolgsfrage.
Naja.
Felix, du bist der Meister der Erfolgsfrage dieses Mal, weil du hast sie auch rausgehauen.
Ja, bin ich gut vorbereitet. Nein, die Seite muss neu laden.
Zwei Top-Transfers an einem Tag.
Also wenn das jetzt schon so
weitergeht. Was sagt ihr zu Hummels und Sanchez? Wer muss dafür weichen? Wo seht ihr noch Handlungsbedarf?
Ich sag's nur gleich ist der Felix wahrscheinlich wieder weg, wenn es so losgeht, dass ich mir mal die Seiten öffnen kann. Du.
Jetzt oben lest man uns vor, lieber.
Ich bin schon längst bereit wieder. Hm. Ihr wart viel zu voreilig. Aber oben darf es trotzdem starten.
Oh Gott. Ich bin gerade
bist du jetzt nicht bereit?
Ich bin gerade nur so ein bisschen verwirrt. Ich fange einfach mal an. Mit dem Felix Knoche, nein, Koch. Paski, Menatia und Rode werden wohl gehen. Bei Götze muss man warten, was Carlo plant. Bedarf auf jeden Fall auf der rechten Außenverteidigerposition. Jo. Cool story, Bro. Hast recht.
Der Andi hingegen meint, na Götze wird dann wohl gehen. Also nichts mehr abwarten, was Ancelotti mit ihm will. Und man hat doch jetzt auch, weiß nicht, wie viel ist da dran, ihr als Medienexperten, angeblich hat der Ancelotti Götze schon geraten, er soll sich einen neuen Verein suchen, oder?
Ja, das
weil er nicht groß mit ihm plant.
Das ist, nee,
oder nicht nur falsch. Als Ergänzungsspieler.
Nein, auch falsch.
Okay.
Er hat, ich habe es auch von mehreren Quellen gehört, auch von einem Kollegen. Der hat gesagt, Ancelotti hat gesagt, er wird ihm keine Einsatzgarantie geben. Er hat nicht gesagt, er spielt nicht. Er hat nicht gesagt, du sollst wechseln. Er hat nur gesagt, ich kann dir nicht garantieren, dass du mehr spielst als unter Pep Guardiola. I can't promise you to play more, war wohl der Wortlaut.
Ja, ich war auch beim Telefonat dabei und ja, es war so, er konnte ihm nicht versprechen, Stammspieler zu werden.
Felix, wirklich, das wird uns auch ein paar rechtliche Probleme bereiten, wenn du weiterhin dich irgendwo bei Ancelotti im Hotelzimmer versteckst. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber I can promise you to play more, Mario. So war es wohl.
Mario.
Oh Gott, oh Gott. Tut mir leid, es war schon wieder das zweite Bier bei mir. So. Das wollte ich mal zum Kippen.
Der Tommy Montana schreibt, viele kritisieren die hohe Summe für einen 18-Jährigen, aber man sollte dem Sanchez genauso wie letzte Saison Costa eine Chance geben. Da hieß es auch, dass es zu viel Geld sei. Er ist zwar erst 18, aber ich denke, er wird besser sein wie damals unsere Top-Talente Sosa und Dos Santos und wenn Manu und Barca da auch dran sind, kann er nicht so schlecht sein. Lieber jetzt für 35 Millionen holen, als dass er in ein paar Jahren woanders groß rauskommt und man dann 100 Millionen plus zahlen müsste. Bayern wird da schon richtig handeln. Falls die Ablöse auf 80 Millionen steigen sollte, haben wir mit Sicherheit alles richtig gemacht. Da er im zentralen Mittelfeld spielt, dürfte Götze gehen. Der Hummels-Transfer ist top, endlich wieder ein deutscher Nationalspieler. Dazu ist er in München groß geworden, passt also, finde ich, auch, wenn er vom direkten Konkurrenten kommt.
Ich wollte es nur noch mal sagen, bei Renato Sanchez, genau wie damals bei Breno, gibt es die Gerüchte, dass er schon wesentlich älter ist. Weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Der W. Flens sagt, super Transfers gehen werden Benatia, Taski und Leider Rode. Vielleicht auf Leihbasis. Götze hängt von Ancelotti ab. Fehlt ein rechter Außenverteidiger. Und der Nika, den habe ich jetzt nämlich gerade überlesen. Götze, Benatia, Taski, Rode gehen. Und wohl dafür noch Bellerin holen, wenn möglich. Wobei man nicht arrogant werden sollte.
Rode, schade, das finde ich gut, dass er das so betont hat.
Ja, und Bellerin war ja auch schon öfters im Gespräch. Noch dazu ja das Gerücht, dass Arsenal ein Angebot für Rafinha abgegeben hat. Das wäre eigentlich ein guter Tausch.
Ja, der Tobias schreibt, beides Top-Transfers. Weiter verstärken kann man sich jetzt eigentlich nur noch in der Breite. Und wenn alle fit sind, haben wir doch jetzt schon den qualitativ breitesten Kader. Also haben wir vielleicht am ehesten Handlungsbedarf in der medizinischen Abteilung.
Oh, oh, oh.
Eieieiei. Ja, da scheint es ja wieder ein Kabinen-Eklat gegeben zu haben, gell? Pep will man schaden, hat er gesagt. Ja, ist schon ein bisschen nervig, schon ein bisschen unprofessionell, dass sowas rausgedrungen ist. Aber auch halt krass vom Pep dann sowas, auch so lustige Vergleiche. Godin war doch auch noch 2 Wochen wieder fit. Warum kriegt ihr das nicht hin, wenn das wirklich alles so gestimmt hat? Aber er hat es ja bestätigt eigentlich, Pep, gell?
Ja, eigentlich schon. Aber das finde ich viel schlimmer. Nicht, dass es rausgekommen ist, das kann ich irgendwo verstehen, dass es rausgekommen ist, weil die Leute sich halt auch denken, Mai, was will der Vogel eigentlich dauernd von uns? Wir machen unseren Job besser, so gut wie es geht. Und dann kommt jedes Mal, wenn er ein Spiel verliert, dieser Vogel und meckert uns da an. Also.
Der Vogel. Ja. Ja, und dann jetzt, also kommt hier wieder Müller-Wohlfahrt zurück.
Ja, weiß ich nicht. Leute, wenn er will, wahrscheinlich schon, aber der ist ja auch mal langsam im Rollstuhl.
Hey Jungs, der war doch eh nie weg. Der hat doch die alle weiter betreut. Nur auf dem Spielfeld halt nicht. Also bin ich schon wieder dran? Ich bin schon wieder total. Dave sagt, Götze und Benatia können gehen. Und weil das so kurz ist, mache ich gleich noch den Pierre. Dass Götze im Sommer geht, glaube ich nicht. Kein Topclub will ihn und Gladbach schadet der Marke. Zum BVB kann er noch nicht. Benatia, Rode und Husky sind die offensichtlichen. Von mir aus auch noch Bernard, Rafinha und dann nochmal 2 neue Verteidiger kaufen. Pierre macht Nägel mit Köpfen, du. Schadet der Marke, fand ich einen interessanten Kommentar.
Ja, ich glaube, der hat zu viele Erfolgsfans gehört.
Ja, die Erfolgsfans, die regen mich so auf, ey.
Ja. Ah, der Benedikt schreibt, Renato Sanchez ist ein absoluter Hammer-Transfer. Denke, uns werden dafür aber Götze und Benatia und leider auch Rode verlassen. Eigentlich brauchen wir noch einen Backup-Stürmer und einen neuen Rechtsverteidiger. Wobei letzterer noch eine Saison warten kann, sollte Rafinha noch bleiben. Jo, ja. Haben wir eigentlich auch genauso gesagt.
Der Andi, Hummels sollte neben Boateng die Stütze in der Abwehr sein. Dafür wird wohl Benatia uns verlassen müssen, nachdem er auch oft verletzt war. Sanchez ist mir weniger bekannt gewesen und Reschke wird schon wissen, ob er zu uns passt. Auf Anhieb fällt mir jetzt nicht ein, wer dafür weg sollte. Vielleicht Rode, wenn er lieber mehr Spielpraxis bei einem anderen Verein haben möchte. Handlungsbedarf besteht vielleicht noch ein solider zweiter Stürmer. Sollte, Gott behüte, Lewandowski sich verletzen. Dasselbe vielleicht noch für Neuer.
Ja.
Naja, auf Torwartposition sehe ich jetzt keinen Handlungsbedarf. Wenn Sven Ulreich sich noch ein Jahr auf die Bank setzt, dann passt es schon.
Ja, und dann Starke wird rausgehen und dafür halt irgendein Talent noch auf der Bank sitzen.
Ja, dieser Früchtel oder wie heißt er vielleicht.
Gillis24, finde stark, dass niemand von der Presse von Sanchez wusste, bei Man U sind sie stocksauer. Gehen werden Rode und Alonsos letztes Jahr. Ja, das war wirklich ein absoluter Coup.
Jo, und dann der Max schreibt, Hummels, Sanchez, top. 2 von 3 großen Problemzonen und Rechtsverteidiger für die Zukunft geregelt. Also Rechtsverteidiger ist auch noch eine Problemzone, meint er. Mit Hummels die akute Problematik in der Innenverteidigung gelöst, mit Sanchez den Umbruch erweitert und den scheidenden Alonso etwas aufgefangen. Damit hat Bayern mit Coman, Kimmich und Sanchez 3 der Top-20 Talente in der Welt. Bockstark. Diese Preise scheinen mir bei Hummels 5 Millionen zu hoch, Groß damals nur 30 Millionen. Bei Sanchez hätte ich eher mit 45 plus gerechnet. Also alles okay. Insgesamt aber ein großes Lob, hätte nicht mit dem Transfer gerechnet und Monsieur Reschke leistet einfach überragende Arbeit. Weichen wird meiner Meinung nach klar Rode, der zu Gladbach geht. Benatia sehe ich in Italien, auch wenn er mir als Kopfballbiest gefällt, aber da haben wir jetzt Hummels. Ich habe Bock auf nächste Saison.
Yeah, das ist auch die beste Aussage.
Auf jeden Fall. Und Izumi Dani, Benatia, Taski, Rode und Götze gehen. gesucht, weiterhin einen Rechtsverteidiger und gegebenenfalls noch ein Lever-Backup. Vakant gegebenenfalls auch Thiago.
Vakant auch Thiago. Oh Mann. Naja, Thiago würde ich für einen Fehler halten, wenn wir den jetzt schon wieder abgeben würden.
Aber auch interessant, ja. So mit den Preisen, wie es jetzt angesprochen wurde, eigentlich muss man ja sagen, also ich bin ja eigentlich auch eher jemand, der meckert immer bei diesen ganzen Preisen, aber ich finde, wenn man sich anschaut, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, wir hatten es ja auch schon im Podcast in der am Anfang der Saison, wo die Geschichte mit den TV-Geldern in England aufkam und was man eigentlich sieht, was die auf den Tisch legen für, was weiß ich selbst, zweite Liga-Spieler, dann sind das eigentlich immer noch Preise, die jetzt nicht exorbitant hoch sind. Also vor ein paar Jahren vielleicht noch, aber mittlerweile sind das eigentlich gar keine Unsummen.
Ja, ich hätte auch gesagt, also so, ich habe so das Gefühl, 50 Millionen scheint die neue Normalität zu sein, ja, für so einen Topspieler. Ganz ehrlich, so wenn du dir anschaust, was in England da gezahlt wird.
Absolut.
Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Burschen, was geht denn ab? Wie lange? Wir haben gedacht, wir machen heute eine mega kurze Folge. Jetzt sind es 100 Minuten.
Ja, das war vor dem Hammer-Transfer.
Ah, voll ein Hammer-Transfer, sehr gut. Dann machen wir doch ganz schnell weiter, weil die guten Nachrichten, Bart Stuber ist wieder im Lauftraining. Ich habe ihn schnell den Ball kicken sehen.
Yay.
Ich hoffe einfach für ihn, dass er ein bisschen verletzungsfrei spielen kann, eine gewisse Zeit. Und der Felix, der Mann für die Fashion, der Fashion-Beauftragte, das Fashion-Victim, neue Trikots.
Ja, werden morgen vorgestellt. Hier ist schon so ein geleaktes Foto aufgetaucht, was aber schon sehr wahrscheinlich ist, weil es die typischen oder jetzt neu typischen drei Adidas-Streifen links und rechts am Körper entlang zeigt, nicht mehr auf den Ärmeln. Mhm. Einmal in Rot, komplett Rot, weiße Adidas-Streifen auf den Seiten, weißer Kragen, gefällt mir super. Dann das Auswärtstrikot in Weiß mit Bordeaux-roten Streifen, Telekom-Zeichen und die Ärmel ein wenig in Bayern-Optik, also mit den Rauten, grau-weiß. Hm. Und das Champions-League-Trikot, naja, das ist
grau, meistens.
Der ist ja meistens gewöhnungsbedürftig. Diesmal scheinbar in Grau mit neon-orangen Telekom-Logo und Ärmeln. Und naja, schaut wieder mal eher aus wie ein Schlafanzug.
Aber das neue Heimtrikot gefällt mir gut, weil das ist so sehr klassisch. So sah zum Beispiel auch das Rummenigge Trikot, was Dicaro hat, aus. Diese Streifen an der Seite, gefällt
ja,
mir gut.
Mir gefällt es auch super und noch dazu kriegen wir ja jetzt in der nächsten Saison das Jubiläums, weiß der Kuckuck, DFL, wir sind 25 Mal Meister geworden, goldene Logo auf dem Ärmel. Wow.
Ja, Felix, was meinst du eigentlich?
Das ist zwar unsere 26. Meisterschaft, aber erst die 25. seitdem es die Bundesliga gibt und daher gibt es ein Sonderlogo für uns.
Was meintest du mit den typischen Streifen an der Seite bei Adidas? Ist das bei anderen Trikots auch oder was?
Ja, das ist jetzt also in der kommenden Saison bei eigentlich allen Adidas-Trikots, okay, die ich so schon gesehen habe.
Weil das,
so,
muss ich sagen, finde ich jetzt noch auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig. Sonst würde es mir gut gefallen, einfach rot-weiß. Ja. Aber die Streifen, weiß ich noch nicht.
Ja, ich habe die jetzt schon öfters gesehen, auch bei Man U und so, und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Okay, jo. Burschen, dann noch ganz kurz die Vorschau, würde ich sagen, dann sind wir auch durch. Meisterschalen, sollen wir nochmal tippen? Meisterschale wird überreicht, Bayern gegen Hannover.
Felix, Tippspielmeister, wie ist es eigentlich?
Wie schaut's aus, Felix?
Gibt es überhaupt, oder ist die Meisterschaft schon entschieden im Tippspiel?
Du aktualisierst ja täglich das Tippspiel.
Ja, genau. Deswegen weiß ich jetzt auch ganz genau, wie es steht. Basti ist eindeutig in Führung vor Ruben und mir. Abgeschlagen. Nee. Spaß beiseite.
Komm, wir tippen aber schon, oder?
Ich habe es leider schon länger nicht mehr aktualisiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Tabelle immer noch genauso ausschaut.
Basti,
aber
wie geht's aus?
Dann das zur Abschlussfolge schon nochmal aktualisieren.
Geil.
Bitte, bitte. Dankenswerterweise hat der Ruben ja dafür gesorgt, dass ich das sogar live miterleben darf, dieses Spiel. Und da hoffe ich mir natürlich nochmal ein schönes Spektakel zum Ende der Saison.
Komm.
Und da sage ich jetzt mal einfach so nur deswegen 5-0.
Felix?
Ich sag 4-1.
Also wäre auch noch okay.
Hannover, ist alles vorbei. Geben wir nochmal Vollgas vor dem DFB-Pokal? Eigentlich nein. Ich sag, oh Gott, 3-0. Und dann das viel wichtigere Spiel, DFB-Pokalfinale, da wird es nochmal spannend, da geht es nochmal um den Pokal, da geht es für Dortmund um die Saison, für uns. Ja, nice to have. Nein, alles gut.
Das ist schon nochmal extrem.
Ja, das wird sehr spannend. Für zumal Dortmund uns ja auch im DFB-Pokalfinale, ich glaube, es ist erst 3 oder 4 Jahre her, auch schon mal extrem geschadet hat beim 5-2. Basti, wie geht's aus?
Boah, also ich glaube, das wird ein ganz knappes Ding. Und nochmal richtig, da werden wir nochmal richtig gefordert. Da geht's 2-1 aus.
2-1 für Bayern. Mhm. Felix?
Puh, ja, ist echt schwer. Peps letztes Spiel. Er wird nochmal alles raushauen, was er zu bieten hat an taktischen Mitteln und aufstellungstechnisch, obwohl ja Tuchel jetzt auch schon in den letzten Spielen sehr rumtaktiert und mit
Tuchel ist geil.
Komischen Aufstellungen spielt, damit Pep sich ja nicht ausdenken kann, mit welcher Aufstellung er im Pokalfinale spielen wird. Ja. Ich hoffe, denke eigentlich auch, dass wir, wenn wir so auftreten wie gegen Atletico im Rückspiel, dass wir uns durch, na gut, da haben sie nicht so hoch gepresst, aber dass wir uns halt aus diesem frühen, hohen Pressing, was ich erwarte von Dortmund, gut befreien können und dass wir dann auch knapp gewinnen. Basti, du hast 2-1 gesagt.
Ja. Und, sagst du 1-0 oder wie?
Ich sag 1. Also Ergebnis nach 90 Minuten sage ich 1-1.
Oh, das wollte ich auch, das habe ich schon hingeschrieben, du Pfeife. Okay, na gut. Da muss ich was anderes
tippen. Und wir gewinnen dann natürlich nach Verlängerung.
Der BVB. Der BVB. Ach, wer, komm. 4-1 für Bayern.
Jawohl.
So, Jungs, ich bin schon hier voll am Zappeln, weil ich aufs Klo muss. Es war wieder eine total schöne Folge mit uns.
Auf jeden Fall.
Dieses Mal, also schön, dass ich das so von uns sage, es war eine total tolle Folge mit uns. Dieses Mal sogar live korrekt gestreamt ins Web, dafür WLAN-Probleme beim Felix, aber irgendwann schaffen wir es dann noch total korrekt. Jungs, es war mir eine Ehre. Was ich noch sagen muss, wir werden erst nach dem DFB-Pokalfinale wieder aufnehmen. Ob ich dann dabei bin und wie wir das machen, keine Ahnung, weil ich in dem Zeitraum zum dritten Mal Papa werde. Wahrscheinlich, vielleicht hört ihr Jungs auch alleine, vielleicht hört ihr mich irgendwann. Irgendwie werden wir es hinkriegen, irgendwie werdet ihr
uns. Wir werden zu dritt aus dem Studio zusammen hier die letzte Folge machen.
Okay, Basti hat dann das Baby auf dem Arm. Ja. Aber wann kann ich dann einfach noch nicht sagen, weil es dann gut. Die heiße Phase ist. Ja. Okay, Jungs, es war mir eine Ehre. Felix, viele liebe Grüße nach Ulm. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Es lebe der FC Bayern und ich renne jetzt aufs Klo hoch. Ich glaube, ich brauche so einen Nachttopf oder sowas. Oder ich werde jetzt hier gleich Bastis Krug nehmen oder sowas. Also Leute, haut's rein, bleibt uns gewogen. Schreibt wieder einen positiven Kommentar, verbreitet uns, spread the love, gebt uns Feedback. Wir sind dankbar, dass ihr uns hört und freuen uns über all eure Posts, über alles, was ihr für uns tut. Und wir werden auch weiterhin alles für euch geben. Wir sind eure Erfolgsfans. Ciao.
Servus.
Servus.
Ciao.
Wir haben durchgestreamt. Juhu. Hat alles geklappt.
Seid euch sicher.
Ja.
Okay.
Perfectly.
Habt ihr das eigentlich auch dauernd so abgehackt gehört?
Nee, nur manchmal hattest du so ein leichtes Rauschen drin. Hast du uns abgehackt gehört, oder?